Ich muss sagen, dass ich in der Olympia-Vorbereitung auch schon teilweise sehr gelitten habe, weil ich sehr viel geopfert habe und halt dieser Presseschock mich sehr überrannt hat. Es war aber ein anderes Gefühl als nach den Spielen. An dem Tag, wo die Spiele vorbei waren, am 12. August, war Presse vorbei, mein Trip, meine olympische Spieleerfahrung war vorbei, alles war vorbei. So, es geht die ganze Zeit hoch, 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 hoch und immer höher und du denkst, das Excitement kann gar nicht größer werden und es wird noch größer. Und am 12. August stehst du da und denkst dir so, fuck. Du guckst von oben runter und bist so, oh oh, es gibt nichts, was mich jetzt noch so reizen kann wie die letzten Monate oder insbesondere jetzt die Spiele. Und das war für mich schon ein bisschen schwierig zu akzeptieren.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute habe ich mit Tim Elter einen Olympioniken zu Gast. Dass er bei Olympia war, hätte er selbst vor einem Jahr wahrscheinlich kaum für möglich gehalten. Damals war er noch Nachrücksurfer für das deutsche Nationalteam im Wellenreiten. Als dann Anfang 2024 die Weltmeisterschaften stattfanden, ist er für einen verletzten Teamkollegen nachgerückt. Dort musste er also gegen die besten Surfer der Welt bestehen. Und das hat er mit Bravour getan. Es gab einige ganz schön kritische Momente, über die wir auch sprechen werden, aber Tim hat immer seine Chancen gesucht und genutzt. Am Ende hat er Deutschland großartig vertreten und konnte in der Einzelwertung den 11. Platz belegen. Das hat ihn dann für Olympia qualifiziert und ein noch viel größeres Abenteuer sollte beginnen. Wir sprechen darüber, wie er sich auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Sowohl surferisch, körperlich als auch mental. Und wie er mit dem Medienrummel umgegangen ist. Denn von 0 auf 100 gab es auf einmal ein riesengroßes Interesse an ihm. Die ganz große Bühne des Surfens hat Tim immer als ein Haifischbecken wahrgenommen und sich selbst als kleine Sardine beschrieben. Diese Zeit hat aus der Sardine dann allerdings einen kleinen Thunfisch gemacht, so sagt er das selber. Und wir gehen mit Tim natürlich nach Tahiti, dort wo der Surfwettbewerb stattgefunden hat, in die berühmt-berüchtigte Welle Tihaupu. Sie ist eine der gefährlichsten Wellen der Welt und wir haben darüber gesprochen, warum ihn diese Welle so besonders reizt und darüber, wie die Spiele dann verliefen, die Tim in dem ersten Heat, also in der ersten Runde, sogar direkt eröffnen durfte. Wir sprechen über die Erwartungen und den Druck, die während dieses Wettkampfs da waren und über einen ziemlich lustigen Moment, der Tims Hintern zu dem berühmtesten Hintern dieser Spiele machte. Natürlich sprechen wir auch insgesamt über das Wellenreiten, über seine Begeisterung für das Surfen und darüber, warum es Tims Ziel ist, zu einem der besten Tube Rider der Welt zu werden. Und um ganz kurz den Begriff zu erklären, ihr kennt sicherlich Wellen, die sich so stark überschlagen, dass sich in der Welle ein Hohlraum bildet. Diesen Hohlraum, den nennen wir Barrel oder Tube. Und was das Besondere ist, darin unterwegs zu sein, das erklärt Tim ziemlich anschaulich. Ich habe Tim, der von den Kanaren kommt, allerdings auch zu Tourismus befragt und wie man damit umgehen sollte, wenn manche Orte geradezu überrannt werden. Denn das bildet sich auch im Surfen wieder. Die Kanaren sind für ihre Locals berüchtigt, die versuchen ihre Wellen vor fremden Surfern zu schützen. Euch erwartet ein ziemlich wilder Ritt. Wir sprechen über das Surfen, wir sprechen über den Contest, wir sprechen über die ganz großen Bühnen und wir reflektieren darüber, was das mit einem so jungen Menschen wie Tim, der gerade mal 21 Jahre alt ist, macht. Ich fand, es war ein ganz besonderes Gespräch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Tim Elter.
Werbung. Wir alle lieben es, spannende Geschichten vom Meer zu hören. Leider gibt es neben den großen Abenteuern aber auch sehr tragische Geschichten, die sich auf See abspielen. Denn jeden Tag riskieren Menschen ihr Leben, weil sie aus ihrer Heimat fliehen müssen. Weil es an sicheren Fluchtrouten fehlt, steigen Männer, Frauen und Kinder in überladene Boote, die alles andere als seetüchtig sind. Jedes Jahr ertrinken Tausende von ihnen im zentralen Mittelmeer. Es ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, es ist im internationalen Recht verankert, Menschen in Seenot zu retten. Leider versagt die Staatengemeinschaft in dieser Aufgabe. Darum hat sich 2016 Mission Lifeline gegründet und war seither an der Rettung von hunderten Menschenleben beteiligt. Um weiterhin dort zu sein, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird, brauchen sie nun ein neues Rettungsschiff. Jeder Beitrag zählt, damit sie ein passendes Schiff kaufen und auch ausstatten können. Darum bitte ich euch, Mission Lifeline jetzt mit einer Spende zu unterstützen. Auf www.mission-lifeline.de findet ihr weitere Infos und die Möglichkeit zu spenden. Also setzt ein Zeichen für Menschlichkeit und rettet mit eurer Spende Leben. www.mission-lifeline.de.
Hi Tim.
Hallo Christian.
Wir sitzen hier zusammen in Frankfurt in deinem Hotelzimmer. Vielen Dank, dass du mich hier hereingelassen hast und haben jetzt Zeit, ein Podcastgespräch aufzunehmen und über dich und deine Karriere als Profisurfer zu sprechen. Und in diesem Podcast gibt es eine Tradition, und zwar startet er immer mit der Kategorie dem Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
In dieser Kategorie geht es darum, dass du uns mal mitnimmst in einen für dich perfekten Moment am Meer. Und mich interessiert natürlich, wie sieht es bei dir aus? Was ist der perfekte Moment beim Surfen?
Mir sind tatsächlich direkt mehrere Bilder durch den Kopf geschossen gerade. Ich glaube, es ist kein konkreter Moment, den ich jetzt beschreiben könnte. Aber was mich immer sehr fasziniert oder Momente, die mich dem Meer sehr nahe bringen, ist, wenn die Wellen etwas größer sind, etwas gefährlicher. Ich draußen sitze, am liebsten auf einem etwas längeren Brett, sehr weit draußen, alleine und auf meine Welle warte. Und so dieses tiefe, blaue Wasser um mich rum, nur ich, die Natur und halt die großen Wellen, sei es eine Tube oder einfach ein Point, das ist schon immer sehr, sehr mächtig, das Gefühl. Weil man halt so der Natur komplett ausgesetzt ist und das fasziniert mich sehr.
Und wenn du jetzt von einer großen Welle sprichst, was bedeutet das?
Also wenn ich von einer großen Welle spreche, dann sollte die schon etwas größer sein als ich. Also ich bin fast 2 Meter groß, dann sollte sie schon so doppelt so groß sein wie ich. Das ist für mich eine große Welle.
Und du hast eben auch gesagt, es soll ein bisschen gefährlich sein. Ist das etwas, was dich reizt? Also ich sag mal, es gibt ja auch große Wellen, bei denen ein Surfer mit deinem Können nicht wirklich in Gefahr ist, sondern sagt, ey, also ich meine, klar, es kann immer was passieren, aber das lässt sich recht solide absurfen. Und es gibt Wellen, wo man weiß, boah, also die bricht auf so flachem Riff, die hat ist so schnell, hat so eine dicke Lippe, die ist wirklich nicht ungefährlich. Ist dieser Aspekt der Gefahr etwas, der dir was gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon eben gesagt hast, Wellen, die schnell brechen auf einem flachen Riff oder halt einfach schlechter, also nicht wirklich berechenbar sind, glaube ich. Es gibt mir schon ziemlich einen Rush. Adrenalin, ganz plump gesagt. Man muss sehr anpassungsfähig sein und man kommt halt ab und zu in Situationen, die man sich nicht wirklich wünscht, aber man muss halt so gut wie es geht mit den Situationen umgehen, weil ab einem bestimmten Moment schaltet immer so ein bisschen dieser Überlebensmechanismus ein und es fährt einem Adrenalin durch den ganzen Körper und man ist so, okay, jetzt muss ich mich schlau anstellen, weil sonst kann ich auch im Krankenhaus enden.
Und wie oft bist du schon im Krankenhaus gelandet?
Dieses Jahr?
Okay, fangen wir mit diesem Jahr an.
Also jetzt sportbedingt, glaube ich, allein dieses Jahr 3-mal.
Und was hast du da für Verletzungen mitgebracht?
Immer Schnitt unten bisher.
Einfach vom Riff aufgeschnitten?
Ja, genau.
Also das heißt, dein ganzer Körper ist komplett vernarbt?
Ja.
Okay. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie, und zwar das Abenteuer-Ozean.
Abenteuer-Ozean.
Und ich habe es eben schon angekündigt, du bist Profisurfer. Du hast weit über 100 Contests gesurft. Weißt du auswendig, wie viele das sind?
Oh Mensch, ich hab so ein Buch, das führe ich seit sehr langer Zeit.
Okay.
Da steht alles drin. Also ich stelle so eine komplette Statistik auf über meine Karriere. Ich müsste das eigentlich mal wieder aktualisieren. Ich glaube, von den Statistiken, ich muss es aktualisieren. Es ärgert mich gerade sehr, dass ich die Zahlen nicht bereit habe, aber es sind wahrscheinlich mittlerweile so um die 130 Contests und so knapp an die 400 Heats.
Wow. Also ein Contest läuft immer so ab, nur um das mal zu erklären, dass man in Heats gegeneinander surft. Wenn man das Heat gewinnt, dann geht man Runde für Runde weiter und dann ist es so ein K.O.-System, wo am Ende dann das Finale mit den Personen stattfindet, die sich den ganzen Contest über durchgesetzt haben. Und dann, wenn man dieses letzte Heat, das Finale gewinnt, dann gewinnt man auch den Contest. Ja. Weißt du genau, wie viele Contests du gewonnen hast?
Das weiß ich, ja. Es sollten 27 sein.
Und das ist eine unfassbare Quote, das muss man wirklich mal sagen, denn wie ich es eben schon angerissen habe, das ist wie so ein K.O.-System. Und das heißt, bei einem Contest, da nehmen je nach Contest teilweise hunderte Surfer dran teil. Ja. Und am Ende kann eben nur eine Person gewinnen, die nicht irgendwie gerade ein besonders tolles Heat hatte und mit der Punktzahl gewinnt, sondern Runde für Runde ausscheiden kann.
Das geht teilweise über Wochen.
Richtig. Und dementsprechend ist es, selbst wenn man der allerbeste Surfer ist und eine 80% Gewinnwahrscheinlichkeit in einem Heat hat, relativ unwahrscheinlich, dass man am Ende gewinnt, weil es ja doch immer noch diese 20% gibt, dass das Glück eben doch nicht auf deiner Seite ist. Und wenn du in 130 Contests 27 gewonnen hast, kann ich dir nur gratulieren, das ist eine unglaubliche Quote.
Ja, danke erstmal. Und auch gut, dass du das mit der Wahrscheinlichkeit ausrechnest, weil ja, es gibt Surfer, die haben einfach eine sehr gute Quote, die kommen fast immer durch, aber auch von denen gibt's dann halt in jedem Contest 10 Stück und dann irgendwann treffen die aufeinander und dann betteln die sich untereinander aus. Und bei mir war es so, als ich Kind war, ich bin auf Fuerteventura geboren und aufgewachsen und da gab's halt mich und noch so ein paar andere Kinder, die haben halt viel abgeräumt. Also Gewinnen war für mich normal und auf einmal kommst du auf nationales Niveau, also jetzt in dem Fall Spanisches und Deutsches gleichzeitig, ich bin in beiden mitgesurft. Und siehst du, oh, okay, jede Region hat also 2, 3 so Wunderkids wie mich. Und dann kommst du auf internationales Niveau und dann sagst du, oh, okay, in Europa gibt's 200 auf dem Niveau. Und dann die Leistungsdichte ist einfach sehr hoch, besonders jetzt in Europa. Und das Gewinnen wird immer weniger.
Ja.
Also man wird immer besser, aber man gewinnt immer weniger. Also als ich dann auf die Europa-Tour gekommen bin im Junior-Bereich, das heißt dann WSL Pro Junior, ich hatte, glaube ich, in meiner Pro Junior-Karriere um die 25 Events, habe eins gewonnen.
Wie war das für dich? Du hast gerade selber das gesagt. Wunderkind war was, wie du zumindest auf den Kanarischen Inseln dann betrachtet wurdest, wo man gesagt hat, Alter, der gewinnt ja alles. Du bist bisher nur gehypt worden, hast super viel abgeräumt und warst es gewohnt, einfach so einer der krassesten Surfer überhaupt zu sein.
In meinem Kosmos, ja.
In deinem Kosmos, genau. Ja. Und auf einmal wird der Kosmos größer und du kriegst richtig einen auf den Deckel.
Ja.
Und auf einmal bist du von wegen Wunderkind. Du bist halt einfach erstmal ganz unten in der
Ernährung. Du bist einer von vielen und du bist auf einmal ganz unten in der Ernährungskette.
Und was macht das mit dir? Weil du bist da ja keine reife Person mit irgendwie Mitte 20, Mitte 30, die das reflektieren kann, sondern du bist selbst noch voll in deiner Entwicklung, hast dich ja bei weitem noch nicht selbst gefunden, ja,
man ist
in dem
noch ein
Alter.
Kind, gar genau. Keine Frage.
Und deswegen frage ich mich, war das dann hart frustrierend oder hart motivierend? Oder beides?
Beides. Es gibt solche und solche Momente. Wir sagen immer, es ist part of the process.
Mhm.
Es ist ein langer Weg, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und die am längsten durchhalten, schaffen es halt irgendwann bis oben oder auch nicht. Das muss man halt auch dazu sagen. Es gibt Leute, die sind 10, 12, 15 Jahre lang dran und schaffen den Durchbruch nie. Dann jetzt bin ich aus der Pro Junior Tour rausgewachsen. Also das war, als ich angefangen habe, noch die U18 Tour. Gerade wie ich 18 wurde, wurde die auf U20 erhöht. Ich bin jetzt 21. Jetzt bleibt mir nur noch die Männertour, die Herrentour. Und da hast du 150 Leute in den Rankings. Franzosen, Portugiesen, Spanier, also die stärksten Surfnationen, ein paar Engländer und halt die Deutschen. Und also diese Events sind hardcore.
Mhm.
Ich habe es bei einem europäischen WSL-Event nie in die ersten 32 geschafft. Bis heute nicht.
Mhm.
Und ich sag's immer so, und ich glaube, es ist ein sehr schöner Satz, alle, die da mitsurfen, wir sind professionelle Verlierer. Weil du hast in jedem Wettkampf 128 Surfer. Manche schaffen es noch nicht mal rein in die Anmeldung, weil es halt durch ein Ranking begrenzt ist. Und von den 128 gewinnt immer nur einer.
Mhm.
Wir haben 6 Events im Jahr, also hast du 6 Leute, die einen Titel mitnehmen in 150 Startern insgesamt über das Jahr verteilt. Und dann gibt es noch ein paar Spezialisten, die schaffen es, so ein Event zweimal abzuräumen, weil heißt, dann hast du nur noch 5 Leute, die so ein Ding mitnehmen. Also es ist eine Frage des Lernens und der Überwindung und zu schauen, wie man es irgendwie schafft, was zu verbessern, dass man es das nächste Mal eine Runde weiter schafft als vorher. Und so verbessert man sich, bis man dann halt irgendwann im besten Fall die Trophäe in der Hand hat.
Crazy. Und man muss dazu sagen, nur um das mal einzuordnen, eine Person, die einen deutschen Pass hat und Profisurfer ist, ist schon mal eine Rarität für sich. Also es gibt Nationen, die USA, Südafrika, Australien,
Brasilien,
wo es einfach Millionen von Surfern und Surferinnen gibt und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dabei ist, der einfach diese Kriterien erfüllt, ganz, ganz oben mitzusurfen, statistisch einfach höher sind als in einem Land wie Deutschland, wo es nicht ganz so viele Surfende gibt und die vor allem kein richtig gutes Surfmeer vor der Haustür haben. Bei dir war, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, dass du auf den Kanaren aufgewachsen bist und wirklich mit dem Surfen aufwachsen konntest. Was ist so eine typische Kindheitserinnerung von dir?
Die erste, die mir jetzt einfällt, ist nach Schulschluss von meinem Vater abgeholt zu werden.
Ja.
In der Schule und direkt surfen zu gehen. Mittagessen schon gemacht und dann direkt surfen gehen, danach nach Hause Hausaufgaben machen, aber so dieses, okay, Schule ist durch, Papa, wo sind die besten Wellen, wo können wir hin, was läuft heute? Ich glaube, ich hatte eine sehr schöne Kindheit auf Fuerteventura. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht im Endeffekt und ich glaube, das hat es sehr gefördert, dass ich einfach dort geboren und aufgewachsen bin.
Gab es einen Moment, in dem für dich klar war, das war jetzt der Switch? Bisher war es ein Hobby, ab jetzt ist es Beruf?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, wie man das definieren kann. Also halt über Ergebnisse oder ob man jetzt finanziell sich das wirklich leisten kann und damit Geld verdient oder ob man einfach auch auf der persönlichen Ebene sagt, so okay, ich nehme das jetzt so ernst, egal ob ich damit Geld verdiene oder nicht, es ist mein Beruf. So, das ist meine, im besten Fall meine Einnahmequelle, aber alles, was ich tue, tue ich, um mich darin zu verbessern. Ich weiß nicht, ob ich diesen Durchbruch bisher erreicht habe. Ich glaube, es ist was ganz oft kommt, ohne dass man es wirklich mitkriegt. Also es ist nicht so, okay, ich habe das erreicht, jetzt habe ich das und das oder jetzt ist es für mich vollkommen Beruf. Ich glaube, es ist progressiv bei mir gekommen, nach und nach, über die Jahre. Es gab schon so Momente nach dem Abitur, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich mit dem Abitur durch, ich surfe mein ganzes Leben Contest, dann ist es klar, dass ich jetzt weiterhin Contest surfe und versuche, da so gut zu werden, wie es geht. Aber was mir wirklich die Tür geöffnet hat, war, als ich 2020 in den Nachwuchskader gekommen bin, vom deutschen Surfteam, da haben sich mir halt schon viele Türen geöffnet. Also halt einfach Trainingsmöglichkeiten, eine kleine finanzielle Unterstützung und dann einfach sehr viele Ansprechpartner, die mich halt fördern wollten. Und das war schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Chance, die sollte ich nutzen.
Was ich total schön finde, ist, viele Leute würden, glaube ich, sagen, wenn du es zum Beruf machst, dann stellen die so das Geld in den Vordergrund und sagen, ja, dann musst du halt auch so viel verdienen wie mit einem normalen Job.
Ab dann ja, ist beim es Surfen Beruf. Sollte man das nicht tun.
Ja, aber nicht nur beim Surfen. Ich glaube, das kann man vielleicht auf viele Lebenslagen übertragen, dass man sagt, ey, pass auf, klar, irgendwann muss man auch davon leben können. Und irgendwann legt man vielleicht auch mal einen Maßstab an, das und das ist ein Gehalt, was ich mir vorstelle. Aber wenn man wirklich eine Passion hat, wirklich einen Traum in sich trägt, dass man dann erstmal sagt, nee, weißt du was? Mir geht's erstmal darum, ich mache das jetzt zu meinem Beruf, heißt, das ist jetzt mein Vollzeitjob und was am Ende finanziell hinten bei rauskommt, ist vielleicht erst im zweiten Schritt wichtig, wenn das Konto irgendwann wirklich leer sein sollte, aber bis dahin gönne ich mir erstmal vollen Fokus auf dieses Ding zu legen und es mit der Ernsthaftigkeit anzugehen, wie sonst andere Leute ihren Job.
Ja, es ist vor allem beim Surfen, glaube ich, ist einfach eine Sportart und eine Branche, wo man nicht sagen sollte, ich mache das für das Geld, weil es gibt es also Surfer, die damit. Ich meine, Reichtum ist ein Begriff, der sehr dehnbar ist, aber um in Ziffern zu sprechen, Surfer, die jetzt vielleicht Millionäre geworden sind durch ihre Sportart, durch ihre sportliche Karriere, also nicht über Werbeverträge oder Netflix-TV-Series, die kannst du eigentlich auf zwei Händen abzählen. Also es sind sehr, sehr wenige, die damit wirklich gut Geld gemacht haben. Also bei mir ist es definitiv nicht im Vordergrund. Mein Mindestanspruch ist, mir den Lifestyle finanzieren zu können und dabei Komfort zu haben. Weil ich glaube, das ist wichtig, wenn man performen will auf Top-Niveau. Ja. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein Fulltime-Job. Man steckt da sehr viel Zeit rein, sehr viel Leidenschaft und man opfert auch sehr viel.
Wenn ich surfen gehe, dann ist das für mich ein Urlaub. Dann ist das etwas, wo ich diesen klassischen Stoke erfahre. Das Surfer wissen, wovon ich spreche. Das ist ein Gefühl der Freiheit, der Euphorie. ich gehe an den Strand, ich sehe, die Wellen laufen heute perfekt. Da macht mein Herz schon einen Sprung. Ich kriege den ersten Adrenalinkick, wenn ich einfach nur die Wellen laufen sehe und sie im Kopf schon mitsurfe. Und dann gehe ich ins Wasser und dann habe ich manchmal Tage, ich bin stundenlang im Wasser und ich bin komplett gelöst. Ich vergesse alles drumherum und es gibt einfach nur noch die Wellen und mich und vielleicht ein, zwei Surfbuddies, die mit dabei sind. Und ich erfahre da so eine Freiheit, so eine Freude. Du wirst das Gefühl hundertprozentig kennen.
Ja, sehr gut.
Jetzt frage ich mich, wie verändert sich das, wenn du auf einmal die Ernsthaftigkeit eines Profisurfers dahinter hast, wenn du sagst, pass auf, ich habe hier eine Agenda, ich habe Ziele vor Augen, ich habe einen Trainingsplan. Ich frage mich, ob du noch so frei ins Wasser gehen kannst, wie ich es zum Beispiel tue, und ob dieser Stoke dir erhalten bleibt in allen Situationen oder ob es auch viele Momente gibt, wo du den vermisst und denkst, schade, durch die Ernsthaftigkeit, die das Surfen für mich bekommen hat, musste ich auch davon etwas opfern.
Es geht. Also eigentlich ist es, glaube ich, nicht der Fall bei mir, dass da was weggefallen ist. So viele Tage habe ich gar nicht, weil ich habe keinen Trainer, der mit mir rumreist. Ich habe die Situation nur in Trainingslagern oder während der Contest-Saison, weil wir dann 5-6 Wochen durch Europa fahren, die verschiedenen Contests machen und mittendrin halt immer Trainingssessions machen. Ich surfe also sehr viel oder hauptsächlich ohne einen Trainer am Strand zu haben, woraufhin ich eigentlich ziemlich frei bin, was ich machen will. Ich mache es eigentlich gerne so, dass ich sage, okay, jetzt trainiere ich eine Woche lang Airs und dann immer, wenn ich eine gute Section habe auf der Welle, versuche ich einen guten Air zu machen. Was ich eher mache, ist, ich buche mir einen Filmer, der da drauf hält und dann kann ich das selber analysieren oder schicke das halt an meine Coaches. Aber ich werde nicht so gedrillt wie andere Athleten, die jeden Tag an den Strand gehen mit einem Coach und dann müssen sie dies und das machen. Deswegen glaube ich, bleibt der Stoke bei mir ziemlich gut erhalten.
Cool. Und das nimmt auch nicht ab, weil du zehntausende Stunden im Wasser warst. Oder nee. Nimmst sogar zu? Ich habe das Gefühl, je mehr man drinsteckt, umso süchtiger wird man nach diesem Thrill.
Ja, klar, gar keine Frage. Und ich reise ja auch sehr viel rum. Also sind die Wellen und das Umfeld eigentlich immer ein anderes. Und wir sind auch, wenn wir Trainingslager haben, einfach ultra stoked, wenn die Wellen gut sind. Ja. Also ich weiß, wir hatten in der Weltmeisterschaftsvorbereitung in Puerto Rico ein Trainingslager. Da hatten wir auf einmal 8 Fuß und Offshore. Und die Welle von dem Contest, die wir am Trainieren waren, war halt gestört am Tuben. Und dann waren wir halt 3 Stunden drin wie Kinder und haben uns da zerbomben lassen. Und hat man dann halt Trainingssession gelabelt, weil wenn der Contest-Tag genauso ist, dann musst du dich halt in die Tube stellen. Und das sind dann halt die krassesten Trainingssessions überhaupt, weil du halt perfekte Wellen hast. Es gibt aber halt auch die Tage, wo es kniehoch ist, onshore. Du hast 30 andere Competition-Surfer im Wasser und dann ist es schon so, da muss man irgendwo die Motivation herholen.
Lass uns mal konkret werden. Dieses Jahr 2024 war für dich ja völlig verrückt. Alles ging los mit den ISA World Surfing Games, die in Puerto Rico stattgefunden haben im Februar und März. Ich versuche das mal zu erklären. Im Surfen gibt es verschiedene Contests. Es gibt die Championship Tour, die CT. Das kann man so ein bisschen vielleicht vergleichen mit der Champions League, wo wirklich so die allerbesten Surfer sich für qualifizieren müssen. Und dann gibt es 32 Plätze und die surfen dann um den Titel. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so der hochdekorierteste Titel. Jeder Profisurfer möchte auf die CT, wo man als einzelner Athlet antritt. Dann gibt es noch seit neuestem oder beziehungsweise seit 2 Runden, in Tokio gab es das auch schon, Olympia. Surfen ist olympisch geworden. Auch da kann man als einzelner Athlet, allerdings sein Land vertretend, mitmachen. Und das ist natürlich auch ein Riesending, seitdem es das gibt. Sehr begrenzte Plätze, alle wollen dahin und auch richtig krasse Profisurfer schaffen es teilweise nicht, sich zu qualifizieren, weil sich eben andere aus ihrem Land qualifizieren. Und dann gibt es noch die Weltmeisterschaften und das sind diese ISA World Surfing Games, wo Nationalmannschaften hinfahren, und zwar von allen Ländern, und ihre Top-Surfer mitbringen und die gegeneinander antreten. Und am Ende hat auch jeder einzelne Surfer so eine Punktewertung. Also man kann schon auch feststellen, wo habe ich eigentlich in dem gesamten Feld abgeschnitten. Aber im Grunde geht es darum, dass die Nationalmannschaften gegeneinander surfen. Diese ISA World Surfing Games haben stattgefunden und du warst eigentlich nicht nominiert, sondern Nachrücker.
Ja, also was ich noch gerne hinzufügen möchte, ist, für mich persönlich sind die ISA World Surfing Games die schönsten Wettkämpfe überhaupt.
Okay, warum das?
Weil es ist extrem divers. Es gibt keinen Contest im Surfen, wo du mehr als 50 Länder hast, jeder bringt seine besten Surfer mit und in so einem Jahr wie diesem, jeder hat den gleichen Traum. Jeder möchte ein Ticket für die Olympischen Spiele ziehen. Und was da an.
Weil man sich in diesem Contest für Olympia qualifizieren kann.
Richtig.
Ja.
Und was da an Kulturen, Menschen, Sprachen, Geschichten zusammenkommen, ist einfach unheimlich schön, finde ich. Und dann hast du halt Heats, wo du in der ersten Runde Gabriel Medina, der halt wahrscheinlich mit der bekannteste Name auf dem Globus ist, gegen einen Jamaikaner und einen Schweden surft in der ersten Runde. Und das ist, für mich ist es Sport, weil das ist nicht exklusiv. Also es ist schon sehr exklusiv, weil man, klar, man muss der Beste in seinem Land sein, aber auf dem Top-Niveau ist es nicht so exklusiv wie die Spiele, wo maximal 2 Männer und 2 Frauen pro Nation hin können oder wie die Tour, die noch exklusiver ist, die halt eigentlich von Brasilianern, Amerikanern und Australiern dominiert wird. Will heißen, es ist sehr divers. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Es war das erste Mal, dass ich dabei sein durfte.
Aber erzähl uns erstmal, wie bist du überhaupt dahin gekommen?
Ich bin nachgerückt. Ich war zum zweiten Mal als erster Ersatzmann nominiert. Einer meiner Teamkollegen hat sich unglücklicherweise verletzt. Und dann wurde ich an Weihnachten ins Team geholt. Die Weltmeisterschaft war genau 2 Monate später, also im Februar, Ende Februar. Und ich war so, okay, so, das ist meine Chance. Ich will seit Jahren Deutschland auf dem Top-Niveau vertreten bei den Herren. Jetzt darf ich endlich. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger alles beiseite gelegt, sehr viel trainiert, mehrere Trainingslager absolviert in Puerto Rico. Und einfach wirklich alles gegeben, was ich konnte. Ich habe so viel Geld, so viel Zeit, so viel Kraft und Energie da reingesteckt und so viel Fokus auch, dass ich in Puerto Rico Ende Februar angekommen bin und auf einem körperlich und geistigen Niveau dort angekommen bin, wo ich noch nie vorher war. Und dann haben sich die Teile gefügt.
Hol uns nochmal ab. Was ist dein Ziel gewesen, als du da hingefahren bist? Du hast eben schon gesagt, alle sind heiß auf die Qualifikation für Olympia.
Ja.
Aber wenn ich das richtig einordne, dann war das, überhaupt dort teilzunehmen, für dich schon mal so der nächste Step, der größte Contest, an dem du bisher überhaupt teilnehmen durftest. Und wir haben eben darüber gesprochen, wenn sich der Kosmos weitet, wenn man auf einmal in einer neuen Liga mitspielt, ändert sich auch die Referenz, wo man steht und was man sich ausrechnen kann.
Ja.
Wo standest du, als dieser Contest losging und was war dein erklärtes Ziel?
Also ich wurde als kleine Sardine in einen Pool voller Haie geworfen. Völlig ahnungslos, völlig unwissend, aber ich hatte richtig Bock und war sehr gut vorbereitet und ich war sehr selbstbewusst, was sehr wichtig war zu dem Zeitpunkt. Mein Ziel für die WM, also erstmal das nächste größere Ziel, ist ja sehr naheliegend, Qualifikation für die Olympische Spiele. Ich wollte aber mich nicht so sehr darauf verbeißen, wie viele anderen, von Anfang an zu sagen, okay, das muss ich schaffen, weil der Wettkampf ist ein Marathon. Es geht 9 Tage, man muss sehr lange sehr performen. Und sehr drucklastig sein auch. Mein Ziel war es, in die Main-Runde 3 zu kommen und oder der beste männliche Surfer im Nationalteam zu werden. Weil das bedeutet in unserem System, in unserem Nominierungsverfahren, dass du bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder dabei bist, automatisch.
Aha. Also erstmal deinen Platz
sichern. Ich wollte meinen Platz sichern.
Ja.
Oder wenigstens mindestens einen Round-3 Finish haben.
Also 3 Runden weiterkommen.
3 Runden weiterkommen. Mhm. Das jetzt, glaube ich, sollte ich tatsächlich kurz darauf eingehen. Es gibt ein Main Event, wo du dich direkt durchschlagen kannst und ein Parallel-Event, wo du quasi weiterhin die Chance hast, im Wettkampf zu bleiben. Aber wenn du da dann rausfliegst, bist du komplett
raus.
Also
wenn man rausfliegt, dann rutscht man nicht komplett ins Aus, sondern man rutscht erstmal in dieses Parallel-Event.
Richtig.
Und dort kann man sich dann doch noch hochsurfen und mit ganz viel Glück springen, also wenn man es dann schafft, springt man am Ende wieder zurück ins Haupt-Event und kann im Finale mit surfen.
Genau. Also die 2 Besten des Main-Events und die 2 Besten des Parallel-Events landen am Ende in dem Finale, wo 4 Leute sind.
Ja.
Was man sagen muss ist, wenn man in dem Parallel-Event ist, hat man sehr viel mehr Druck, weil du hast deinen Joker verzockt und man begibt sich auf Eis. Und das ist wirklich eine Schlacht. Also das ist auch erstmal mental. Als ich da reingerutscht bin, ich habe es bis in die 4. Runde geschafft, also ich hatte mein Prozessziel schon erreicht. Als ich dann da rausgeflogen bin und ins Parallelevent gekommen bin, es war schon ein Tritt ins Gesicht. Also es ist sehr schmerzhaft.
Und dann kam irgendwann für mich so das Key Heat in diesem ganzen Contest, als du dann plötzlich gegen Frederico Moraes und Felipe Toledo gesurft hast. Nur um das kurz einzuordnen, Frederico ist ein Portugiese und in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich einer, vielleicht sogar der erfolgreichste europäische Surfer. Und Felipe Toledo ist einer von den Brasilianern, über die wir eben gesprochen haben. Der hat die CT schon gewonnen. Der war auch amtierender Weltmeister in diesem Contest.
Ja. Ja.
Also das ist ungefähr so das härteste Heat, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Ja.
Und es war schon in dem Parallel-Contest,
ja,
sodass, wenn du da rausfliegst, womit ja alle rechnen,
ja,
dass es auch over ist für dich.
Richtig.
Und jetzt nehmen wir uns mal mit in dieses verrückte Heat.
Es war völlig gestört. Also ich habe mir noch in der Runde davor angeguckt, wer als Zweiter dazugelost, also als Dritter dazugelost wird. Es war schon klar, ich muss gegen Frederico surfen, da habe ich schon schlucken müssen. Und dann habe ich den Heat von Felipe geguckt und ich war so, ey, eigentlich wäre es doch irgendwie toll, den in meinem Heat zu haben. So mal hier einen Heat gegen den Weltmeister surfen. Und dann hat Felipe gewonnen, ist dann weitergekommen in unseren Heat noch mit dazu. Und dann hatte ich halt Felipe und Frederico. Und ich war so, okay, das ist eine richtige Nuss, die ich hier habe. Ich muss die Runde irgendwie knacken. Ich habe noch meinen Vater angerufen an dem Tag. Und ich habe gesagt, hey, Papa, hast du meinen Heat gesehen? Er so, ja, scheiße, ne? Ich so, ja, ich muss es irgendwie genießen. Aber ich habe ihm gesagt, hey, ich habe bisher ein super gutes Event gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich dann schon unter den Top 26 von 150 Surfern. Also schon echt sehr solide. Ich hatte mein Ziel schon erreicht. Ich habe halt gesagt, hey, wenn ich durchkomme, wird die Welt geschockt sein. So, aber wenn ich es nicht mache, wird keiner enttäuscht sein. Alle werden einen guten ersten Eindruck haben von meiner ersten Weltmeisterschaft. Keiner wird mir was vorwerfen können. Dann bin ich in diesen Heat rein. Ich hatte gar keinen Grund, nervös zu sein. Ich war ultra nervös. Ich habe nur Fehler gemacht, den ganzen Heat lang. Felipe war souverän auf 1, Frederico auf 2. In Reichweite, muss man dazu sagen, in Reichweite. Aber ich habe einfach nicht dran geglaubt, so in dem Moment. In den letzten 30 Sekunden kam eine Welle. Frederico war dran. Also es gibt ein Prio-System, wo halt Surfer
so wie eine Vorfahrt haben,
genau,
so könnte man
so
sagen.
So wie in der Supermarktkasse 1, 2, 3, 4, so steht man halt in Schlange und einer hat Vorfahrt. Ich war als Letzter dran, ich hatte keine Vorfahrt. Frederico saß direkt neben mir, es waren noch 30 Sekunden und er hat mir die Welle einfach gelassen. Und
also gelassen heißt, er hat nicht gesagt, Tim, go, sondern er hat sie einfach nicht genommen und du hast deine Chance gewittert.
Ich habe meine Chance gewittert und ich hab's erstmal gar nicht fassen können. Ich war so perplex, als ich aufgestanden bin. Ich habe noch gedacht, Mensch, der hat gerade einen riesen Fehler gemacht. Warum lässt er mir diese Welle? Auf der Welle war es dann wirklich so, auf einmal war alles Selbstbewusstsein dieser Welt wieder da und wirklich so dieses Gefühl, ich mach das jetzt einfach. Und ich habe die Welle eigentlich ziemlich zerstört, sehr gut gesurft bis zum Ende, zum Strand geguckt. Und dann war mein Signal so, okay, es hat den Leuten gefallen, der ganze Strand war am Ausrasten, also es waren 3000 Zuschauer am Strand. Natürlich, die erste Reaktion ist immer, man sucht erstmal die deutsche Flagge und guckt zu seinem Team, die waren alle am Auf- und Abspringen. Der Rest des Strandes aber auch, alle waren am Jubeln und ich war so, okay, das könnte gereicht haben. Ich bin dann an Land gegangen, es hat noch eine Weile gedauert, bis die Punktzahl kam, die Jury hat lange drüber nachgedacht und es war dann doch genug. Und das war auf jeden Fall eine ziemliche Euphorie dann an Land. Wir sind alle ziemlich ausgerastet. Aber dann kam noch, also ich war sehr, sehr happy einfach durch so einen Heat zu kommen. Aber es war noch lange bis zur Quali. Also es war noch 3 Runden vor der Quali.
Für Olympia.
Genau, vor der Olympia-Quali. Und mein Headcoach, Didier Peter, kam dann noch zu mir und sagt, hey Tim, das war gerade wahrscheinlich der Heat deines Lebens. Aber entspann dich mal, weil du musst dich noch für Olympia qualifizieren. Ich so, ja, gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ich war einfach nur froh, diesen Heat geschafft zu haben. Aber dann im Nachgang, der Heat hat mir so ein Selbstbewusstsein gegeben und so ein Vertrauen in mich, dass ich in der Lage bin, das zu schaffen, dass ich dann noch die nächsten Tage auch überlebt habe. Und dann nach 8 Tagen und 8 Runden das Olympia-Ticket lösen konnte.
Das war auf jeden Fall ein super krasser Moment und in seiner YouTube-Serie Underdog in der 2. Episode hat Tim einen Ausschnitt aus dem Livestream auch noch mit eingebaut und ich finde, da kommt auch sehr schön rüber, wie auch die ganzen Moderatoren mitgehen und erkennen, dass das gerade ein sehr besonderer Moment ist.
Tim Elder under third priority is gonna have a look at this one and Frederico's gonna let it go. Little ride of that opening second. Tail slide on the second turn and wraps it around for the third. He's chasing a 5.41. He hits the finish. Now it's all on Tim Elder. Will the score be enough? A 5.41 for the German.
Inside, he's burning up. There's the score.
It's a 5.5. the Canary Islands.
Unfassbar. Und wenn man sich die Gesamtpunktzahl der einzelnen Surfer anschaut, dann bist du auf Platz 11 gelandet.
Richtig.
Und vor allem hattest du auf einmal ein Ticket für Olympia. Also wenn man nochmal zurückspult, Weihnachten letztes Jahr, du warst im Nachrücker-Team.
Ja, ich hatte gar nichts zu melden.
Du hattest gar nichts zu melden?
Nee.
Und jetzt hast du ein Ticket für Olympia,
ja,
wo selbst CT-Surfer, die einen Rang und Namen haben, mit leeren Händen dastehen und dich jetzt wahrscheinlich mit großen Augen angucken und denken, was ist das denn?
Ja, also ich habe auf jeden Fall viele Köpfe verdreht. Was mir sehr in die Karten gespielt hat, war halt das, was ich gesagt hatte. Ich wurde als Sardine in einen Pool voller Hai geworfen. Will heißen, die Presse hat mich voll in Ruhe gelassen. Es gab Surfer, die nach der ersten Runde schon interviewt wurden, wie sie das angehen, wie sie die Olympia-Quali holen wollten. Mir wurde die Frage nicht gestellt, bis ich qualifiziert war. Keiner hat daran gedacht, keiner dachte, dass es möglich ist. Ich selber habe auch erst nach vielen Tagen im Wettkampf und nach einem guten Momentum realisiert, dass ich das schaffen kann. Aber ich hatte einfach keinen Druck.
Mhm.
Das hat mir sehr viel, es hat mich einfach geistig sehr entlastet.
Mhm.
Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hatte ich halt jegliche Ruhe der Welt, dass ich ab einem bestimmten Punkt keine Erwartungen mehr erfüllen musste.
Was ist dein Gefühl? Du hast jetzt gerade die Presse beschrieben, die hatte dich nicht auf dem Schirm.
Nee.
Wie war das mit den anderen Surfern? Also du kommst dann dahin, in das Haifischbecken, da schwimmen die ganzen Haie drin rum.
Ja.
Hast du dich von denen auf Augenhöhe begegnet gefühlt oder hast du das Gefühl, die nehmen dich auch nicht ernst?
Absolut nicht, auf Augenhöhe. Und das war mein großes Glück, dass die Leute einfach ein bisschen über mich hinweggesehen haben und sich so dachten, ja, hey, es ist hier unser deutscher Surfer, was soll das sein? So, ja, cool, der kann gut surfen, aber packt er eh nicht so. Und diese vielleicht auch Unachtsamkeit meiner Gegner war mir eine sehr große Hilfe.
Ja, man könnte vermuten, hätte neben Federico einen Kandidat gesessen, den er seit Jahren kennt und denkt, boah, vor dem muss ich richtig aufpassen. Hätte die Welle genommen.
Hätte die Welle auf jeden Fall genommen.
Crazy.
Ja.
So, und jetzt Olympia. Ein riesengroßes Ding, weltweite Aufmerksamkeit. Sicherlich auch, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, die Presse, da hat sich sicherlich einiges geändert. Aber was für alle Surfer, die sich in der Surfwelt ein bisschen auskennen, der ganz, ganz große Punkt war, ist der Ort, an dem gesurft wurde und die Welle, die gesurft wurde.
Nicht nur für die Surfer, für alle.
Für alle, genau. Aber die Leute, die sich im Surfen auskennen, die wussten schon, holy shit, Olympia in Chiaupo.
Mhm.
Und jetzt stell uns diesen Spot und stell uns diese Welle mal vor. Was macht die so besonders?
Also, Chiaupo ist eine Welle, die auf einem vorgelagerten Riff bricht, in Französisch-Polynesien auf der Insel von Tahiti. Das Sonderbare ist, du bist wirklich der Natur extrem ausgesetzt und das spürt man dort auch. Und so ist diese Welle. Diese Welle ist sehr, sehr rough, sehr kraftvoll. Das sind einfach Wellen, die über Tausende von Kilometern angereist kommen und ohne, da ist ja nichts davor, es ist einfach tiefes Meer und diese Welle kommt direkt auf diese Riffplatte geschossen. Keine Landnase, die das ausbremst, wirklich gar nichts. Also der Spot ist absolut exposed. Und das merkt man der Welle an. Also es ist mehr oder weniger, wenn es ein bisschen größer wird, als würde sich der Ozean überschlagen. Als würde sich einmal das Meer in der Hälfte einfach falten, über dir kollabieren. Es ist eine linke Welle. Es gibt ja rechte und linke Wellen. Und was diese Welle sehr gut kann, ist tuben. Sie wirft eine perfekte Röhre, eine perfekte Tube nach links. Wird zusammen mit Pipeline als eine der besten oder als die beste Welle der Welt anerkannt. Man kann dort sehr viel Spaß haben, aber die Welle kann auch sehr beängstigend sein. Sie ist sehr gefährlich. Sehr viele Leute haben sich da schon verletzt. Und das Krasse ist, dass selbst die Leute auf Top-Niveau einfach sehr viel Respekt bis hin zur Angst vor dieser Welle haben.
Und man muss dazu sagen, also ihr habt ja sicherlich schon mal eine Welle gesehen, die tubed oder barreled, diese Röhre macht, da gibt es ganz viele Namen für. Und das bedeutet ja, eine Welle überschlägt sich. Und zwar so sehr, dass da drin noch ein Raum bleibt, durch den ein Surfer durch kann.
Ja.
Was aber immer wieder unterschiedlich ist, ist, wie viel Wasser überschlägt sich denn da und bildet diese Röhre. Und es gibt einige Wellen, da ist das, ich sag mal, so eine Handbreit Wasser, die sich dann so überschlägt und es ist relativ harmlos für eine Barrel.
Mhm.
Und Chiaupo ist das absolute Gegenteil. Dadurch, dass die so krass auf diese Riff Platte ballert die Welle, überschlägt die sich dermaßen, dass da teilweise eine meterhohe Lippe, also die,
oder noch viel mehr.
Also die Welle ist meterhoch, aber das Wasser, was sich dann überschlägt, was über dem Surfer ist, ist dann auch nochmal 1, 2, 3 Meter
dick.
Das ist unglaublich.
Ja, also es ist eine ziemliche Wucht. Ich habe, glaube ich, den kleinen Fehler gemacht, dass ich nach dem ersten Trainingslager, wo wir nur halt kleine oder nicht wirklich große Wellen hatten, gesagt habe, ja, ich habe nicht wirklich Angst vor der Welle, Respekt, aber keine Angst. Beim zweiten Trainingslager, als ich da war, war es dann deutlich größer. Ich hatte einen Waschgang, ich würde meinen, mein Waschgang des Jahres, also mich hat es wirklich sehr lange an den Grund gepresst. Ich war fast 2 Wellen unter Wasser, also wenn es eine zweite Welle gegeben hätte, wäre ich 2 Wellen unter Wasser gewesen und wahrscheinlich bewusstlos aus der Situation rausgekommen. Danach habe ich das nochmal zurückgenommen, habe gesagt, doch, ich habe doch Angst vor der Welle. Es ist sehr mächtig.
Ja, und dann ging der Contest irgendwann los. Du bist dann als Olympionik dorthin gefahren.
Naja, ich war ja noch nicht Olympionik. Olympionik ist man ja erst, wenn man im Wettkampf war.
Ach,
ich war qualifiziert.
Ah, stimmt. Hätte ja sein können, dass du am verschläfst.
Tag davor mich verletzt.
Ja, genau. Ja. Okay, also du bist hingefahren als Qualifizierter und hattest vor, da mitzusurfen. Wie waren dann diese Bedingungen, als der Contest losging? Du hast ja schon gesagt, die Welle kann kleiner sein und da hat sie dir nicht so viel Angst eingejagt. Sie kann aber auch größer werden und dann ist Angst auf jeden Fall angebracht. Welche Bedingungen haben dich erwartet, als der Contest losging?
Es war ein sehr ruhiger Morgen. Wir waren der erste Heat.
Genau, du warst im allerersten Heat.
Wir haben die Olympischen Spiele in Tahiti eröffnet, in der Disziplin Surfen natürlich. Es war ja immer mit 12 Stunden Zeitunterschied zu Paris. Ja. Es war ein sehr ruhiger Morgen, es war kaum Wind. Der Swell war noch relativ klein, sollte aber über den Tag größer werden. Das haben wir auch gemerkt in unserem ersten Heat. Es kamen sehr wenige Wellen durch, leider. Der Australier Ethan Ewing hat die erste Welle genommen. Der Südafrikaner und ich, wir haben uns nicht wirklich bemüht, diese erste Welle zu kriegen, weil wir hatten im Warm-Up-Surf sehr viele Wellen gesehen, die gut waren. Und am Anfang des Heats will man eigentlich nicht direkt anfangen, sich zu blocken oder Strategiespiele zu spielen, weil man erstmal seine Welle surfen und darauf aufbauen. Wir haben ihn die Welle gelassen. Er hat einen guten Score bekommen, 7,33.
Von 10?
Von 10. Ende der Geschichte. Das war die einzige gute Welle, die durchkam. Der Australier hat den Heat gewonnen.
Genau. Und das heißt, der ist direkt weiter und ihr musstet jetzt nochmal in ein zweites Heat, wo dann klar ist, hier ist K.O., wenn man nicht weiterkommt. Und du hast dann gegen Connor O'Leary gesurft.
Ja.
Nimm uns mal mit in das Heat. Wie war das dann? Wie war der Druck vor allem auch? Also wie ging es dir da? Ne? Wir haben jetzt da eben auch schon drüber gesprochen. Wie war das jetzt, bei Olympia mit zu surfen? Und gerade auch noch den ersten Heat zu eröffnen. Wie ging es dir denn damit?
Ich muss sagen, ich hatte in beiden Runden nicht sehr viel Druck. Also in der ersten Runde habe ich mich verwirklicht. Also endlich auch wirklich die Anerkennung bekommen, okay, ich bin jetzt Olympionik, ich bin jetzt Olympia-Athlet, ich war dabei. Natürlich wollte ich durchkommen, ne? Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich wurde dann die nächste Runde gelost zu Connor O'Leary. Ich habe mich sehr gefreut, gegen ihn zu surfen.
Auch ein erfolgreicher City-Surfer.
Ja, Japaner. Ich habe mich sehr gefreut, seinen Namen da zu sehen in der gleichen Runde mit mir. Ich glaube, es ist ein sehr netter Charakter, sehr guter Surfer und ich hatte einfach sehr viel Lust, gegen ihn anzutreten. Also ich glaube, mir war klar, es wird ein guter Heat gegen ihn.
Ja.
Gar keine Frage. Die Wellen haben nur leider wieder nicht so mitgespielt, wie wir uns erhofft hatten. Wir saßen 10 Minuten da, es kam keine einzige Welle. Die Jury hat dann einen Neustart gemacht, weil wir halt keine Chance hatten, überhaupt was zu surfen. Es war so flach, es kam keine einzige surfbare Welle durch. Das heißt, die Uhr wurde wieder auf 30 Minuten geresettet. Es ging von neuem los. Dann ging es einfach so weiter. Wir saßen rum, es kam nicht viel. Ich habe dann irgendwann mich für eine erste Welle entschieden, bin sehr technisch durch die Tube durchgesurft und am Ende leider gestürzt. Das war, glaube ich, für mich der Turning Point in diesem Heat. Wenn ich rausgekommen wäre, hätte es wahrscheinlich so um die 6 Punkte gegeben von 10 und ich wäre in einer Position gewesen, wo ich offensiv hätte spielen können. Durch den Sturz war es dann so, dass dann der Japaner Priority hatte, will heißen, er war dran, er konnte sich seine nächste Welle aussuchen, das hat er sehr gut gemacht. Er hat eine 7,5 gesurft, glaube ich, als erste Welle, also schon sehr solide Punktzahl. Ich musste dann auch irgendwie in die Konversation reinkommen, ich hatte eine halb gute Tube, es war eine 4,5. Problem an der Sache war, dass dann der Japaner wieder dran war. Der hat dann nochmal nachgelegt, mit nochmal einer 7, glaube ich, er saß dann auf 14,5 Punkten insgesamt. Und wir hatten noch so 15 Minuten auf der Uhr. Also ich habe dann, wenn man nachrechnet, eine 10 gebraucht, eine perfekte Welle. Und ich hatte Hoffnung. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass diese Welle noch kommt. Und ich war so selbstbewusst, ich dachte mir, hey, wenn die Welle kommt, ich nehme sie und ich mache irgendwie eine 10. Irgendwie schaffe ich das. Die Welle kam nie. Wir saßen dann noch 10 Minuten. Ich habe sehr genossen, auch wenn es eine sehr... Ich habe mich nicht wohl gefühlt in der Situation, aber ich war sehr ruhig. Ich war sehr ruhig, ich habe es genossen. Ich habe gewusst, was ich tun muss, falls die Welle kommt. Aber ich habe mich umgesehen, ich habe die Berge angesehen, die ganzen Boote im Channel, mein Team, was mich angefeuert hat, aufs Meer rausgeguckt. Es war einfach wirklich ein Moment in mir. Irgendwann war es ein Moment der Ruhe und der Dankbarkeit. Und dann, als die Tröte ging und der Heat offiziell vorbei war, war ich so, okay, gut, der Traum ist geplatzt. So, ich bin hierher gekommen, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich wollte eine Medaille holen. Ich bin gescheitert in dem Wettkampf, deutlich früher, als ich es wollte, aber ich war gleichzeitig sehr dankbar. Also es war so ein, es waren gemischte Gefühle in dem Moment. Aber dann, als ich an Land gekommen bin, mein Team wieder gesehen habe, es war einfach dann doch die überwiegende Dankbarkeit in mir. Und ja, dann ist auch irgendwie dieser Druck, diese Last von mir gefallen. Und es war ein sehr schöner Moment, weil ich hatte seit Anfang des Jahres, die Spiele waren dann was, Ende Juli, seit Anfang des Jahres 8 Monate lang durchgehend trainiert. 8 Monate lang auf Top-Niveau performt, alles gegeben, wirklich alles geopfert, was ich hatte dafür. Und ich habe mein Ziel zwar nicht erreicht, aber ich war sehr dankbar für, oder ich bin sehr dankbar, dass ich so weit gekommen bin, dass ich das alles erfahren durfte, dass ich so viel gelernt habe. Also einfach das Learning auch aus dieser ganzen Erfahrung war so groß. Also ich kann da so viel mitnehmen für meine Karriere. Aber mir war auch klar, so, das ist der Anfang für mich. So, ich habe gesagt, hey, jetzt geht's erst richtig los. Ich bin der Jüngste, der in der Disziplin im Surfen bei den Spielen jemals dabei war. Ich habe noch so viel vor mir. Ich habe diesen Meilenstein jetzt erreicht, aber ich will mehr. Es war einfach für mich ein Moment, wo ich loslassen konnte, aber gleichzeitig auch realisiert habe, dass das alles geschehen ist und dass das auch nicht nur dank der Hilfe von Familie, DWV, also Deutschen Wellenreitverband, Trainern, Sponsoren, sondern auch wirklich dank meiner eigenen Kraft, Energie und Arbeit entstanden ist. Und es war einfach ein sehr schöner Moment.
Wow, cool. Finde ich stark, finde ich echt stark. Und es gibt noch eine Situation, die von außen betrachtet ein bisschen lustig ist.
Ja.
Die ganze Welt schaut zu.
Ja, Olympia. In der ersten Runde von den Olympischen Spielen im Surfen.
In der ersten Runde, die ganze Surfwelt schaut zu. Olympia in dieser ikonischen Welle. Es geht los mit Ethan Ewing, einer, der gerade in der City richtig abräumt, der on top of the game ist, mit Jordy Smith, der seit über 10 Jahren, der war auch Weltmeister mal, oder?
Jordy? Nee, zweimal Zweiter.
Zweimal Zweiter.
Hat nie einen Titel gewonnen.
Okay, aber auf jeden Fall auf dem absoluten Top-Niveau. Und der deutsche Underdog, die ganze Welt schaut zu und dann passiert das.
Ich hatte eine Welle, ich bin durch die Tube gefahren, ich bin gestürzt und es hat mir... So wie noch nie. Es hat mir schlagartig die Boardshorts vom Leib gerissen. Ich war unter Wasser. Erstmal natürlich ein bisschen angefressen, dass ich halt nicht aus der Tube rausgekommen bin. An zweiter Stelle war ich so, oh, okay, meine Hose hängt mir jetzt unter Wasser so in der Kniekehle. Ich bin dann aufgetaucht, habe mir die Hose so ein bisschen gerichtet. Mir hat es komplett vorne das Bündel aufgerissen. Also ich konnte mir nicht einfach so die Hose wieder hochziehen oder zuziehen. Und dann kam eine Welle und ich war so, oh nein, ich muss einen Duckdive machen. Ich muss durch die Welle durchtauchen.
Und man muss dazu sagen, kurz, für alle, die nicht wissen, was ein Duckdive ist, der Surfer drückt sein Brett unter Wasser.
Mit dem Oberkörper
und am Ende streckt man, so wie eine Ente, den Fuß oder das Hinterteil nochmal so ein bisschen nach oben, um nochmal mit dem ganzen Körpergewicht abtauchen zu können.
Dabei guckt der Po raus. Ja.
In deinem Fall?
Der nackte Po.
Der nackte Po.
In meinem Fall der nackte Po. Und mir war in dem Moment klar, wenn der Kameramann, der den Livestream macht, jetzt darauf hält, wie ich den Duckdive mache, dann sieht die ganze Welt meinen Arsch. Outcome war, es ist genau so passiert. Ich bin dann erstmal in den Channel zurück, habe mir die Hose gebunden, bin zurückgekommen Dann nach dem Heat haben wir den Heat besprochen, was ich anders machen muss, was gut war, was schlecht war, was man anpassen kann. Und unsere Physiotherapeutin, Marie, ist auch eine große Spaßprinzessin, kam so zu mir und meinte so, Tim, willst du es sehen oder willst du es nicht sehen? Ich so, ich kann es mir denken, zeig her. Es war einfach schon eine Stunde danach einfach ein Meme, komplett übers Netz, wie mein Po da aus der Welle rausragt. Und dann über die Nacht in Tahiti ist das dann halt in Europa und es hat dann halt einmal die Runde, ne, über den Tag gemacht um die Erdkugel. Das ist überall angekommen. Also es gab Memes darüber. Es ist bis in eine Fernsehshow gekommen in den Vereinigten Staaten, wo Chris Hart zusammen mit einem anderen so Olympia-Momente kommentiert, halt so im ersten amerikanischen TV und da mein Arsch drin war und dann so 40 Sekunden Screentime nur von meinem Arsch. Das war dann am Tag danach in der Sportschau, das war in den deutschen Medien, spanischen Medien, französischen Medien sowieso, das war überall. Ja, also man kann sagen, der berühmteste Po der Olympischen Spiele. Ich muss dann aber auch dazu sagen, das war dann bis zu dem Zeitpunkt das Bild, was Surfen repräsentiert hat für Tahiti. Mhm. Ich fand das lustig, ich fand das toll. Ich fand es aber auch ein bisschen enttäuschend, dass das jetzt so, weil wir wollten ja der Welt zeigen, was Surfen eigentlich ist, ja. Wie cool Surfen sein kann. Wir hatten Glück, dass wir das ganze Event über gute Wellen hatten. Wir haben der Welt, glaube ich, bewiesen, wie faszinierend diese Sportart ist. Aber was ich nicht fair fand, ist, dass das jetzt, ich dachte mir so, es kann nicht sein, dass das jetzt das Bild ist, was dieses Event repräsentiert. Mhm. Zwei Tage später waren die Wellen sehr groß in der dritten Runde. Die Jungs, die Mädels wurden am Tag nicht rausgeschickt. Die Jungs haben performt. Es war wirklich ein Spektakel. Die ganze Welt hat draufgeschaut wieder. Und Medina hatte diese eine richtig krasse Tube. Man kennt dieses Bild wahrscheinlich. Er ist fliegend aus der Welle rausgekommen. Das Brett steht so senkrecht in der Luft. Er steht senkrecht in der Luft und zeigt die Eins oder zu Gott. Man weiß es nicht. Und das Bild hat dann die Runde gemacht und meinen
Po und deinen Hintern abgelöst.
Meinen Hintern abgelöst, meinen Hintern überboten. Da bin ich sehr dankbar für. Ich freue mich wirklich für ihn. Ich habe es ihm echt gegönnt. Ja, es war grandios.
Konntest du in der Zeit irgendwelche Connections, Freundschaften oder ähnliches zu den anderen Surfern schließen, zu den Haien aus dem Haifischbecken, sag ich mal? Also ne, so ein Conor O'Leary oder sowas, dass du nach dem Heat mit dem quatscht und man auf einmal merkt, ey cool, da ist irgendwie eine Ebene und ihr wart ja auch zusammen auf diesem Boot, also da gab alle Olympioniken waren in diesem Boot untergebracht, was dort lag, ein großes wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Also ich würde mir, wenn ich da jetzt dabei wäre, wünschen, dass du außerhalb deines Teams vielleicht auch mal so den Fuß in die Tür bekommst zu anderen Leuten, die vielleicht den Weg, den du vor dir hast, schon länger gehen oder schon lange gegangen sind. Und vielleicht auch da Freundschaften entstehen irgendwie oder ist das eine total romantische Sicht und in Wirklichkeit ist es Ellenbogengesellschaft, jeder ist für sich und ich lasse niemanden an mich ran, gegen den ich im Heat surfen könnte.
Ich glaube, du hast schon sehr romantisiert gerade. Es sind die Spiele, die sind alle 4 Jahre. Es schaffen nur 24 Männer und 24 Frauen im Surfen, schaffen es bis dahin. Es war ein sehr angespanntes Umfeld. Man muss auch dazu sagen, nicht alle Nationen waren auf dem Schiff. Mhm. Die großen Nationen wie Brasilien, USA, Spanien, Australien, Japan waren an Land untergebracht. Die haben sich ihre eigenen Häuser gemietet, sich komplett weggeschlossen. Die restlichen Teams waren alle auf dem Schiff. Aber viele Leute waren einfach sehr performanceorientiert, wollten auch einfach keinen Kontakt pflegen. Natürlich war man bei Frühstück, Mittag und Abendessen zusammen im gleichen Commodore. Und das war auch sehr, sehr entspannt. Also man hat sich unterhalten, man hat gelacht, man hat Späße gemacht. Aber zu einer wirklichen Freundschaft ist es da mit niemandem gekommen, außer mit den beiden Neuseeländern, mit den beiden Kiwis. Die haben nämlich in dem Schiff direkt unter Camilla und meinem Hotelzimmer gewohnt.
Camilla ist die deutsche Surferin, die auch qualifiziert
war. Camilla ist die erste deutsche olympische Surferin. Die war im Zimmer nebenan und direkt unter uns waren die beiden Kiwis. Auch eine Frau und ein Mann. Safi Vett und Billy Sturmond, der übrigens jetzt schon zweimal bei den Spielen dabei war. Und Camilla und ich, wir haben halt gesagt, hey, wir haben jetzt 8 Monate lang alles gegeben, wir haben es bis hierher geschafft, natürlich behalten wir den Fokus, natürlich behalten wir die Routine, aber wir wollen einfach genießen. Und wir haben so die guten Vibes gespreadet auf diesem Schiff, ein paar Leuten war das auch ein bisschen zu viel, glaube ich, oder zu nervig, aber wir hatten einfach gute Laune. Den ganzen Tag Musikbox im Anschlag, getanzt, wirklich einfach die Zeit genossen. Es war ultra witzig. Und irgendwann haben wir die Neuseeländer unten uns, die hatten eigentlich gar keine Wahl. Die mussten mitmachen eigentlich. Die konnten gar nicht anders.
Ja.
Und irgendwann haben wir so die Musikbox an der Leash gebunden und so runtergelassen, wie so ein Seil zu dehnen und dann die Musikbox auf Anschlag. Und dann kamen die aus ihren Löchern gekrochen, haben so hochgeschaut. Hey, what's up? Da, ab dem Moment waren wir Homies und haben eine sehr gute Zeit gehabt auf diesem Schiff, sehr viel Blödsinn gemacht. Wir haben danach noch die beiden in Paris gesehen und hatten auch da eine sehr gute Zeit. Also da ist wirklich eine sehr enge Freundschaft entstanden.
Cool.
Und ich glaube, wir haben auch einfach sehr schöne Bilder aus Tahiti gebracht. Besonders Camilla und ich sehr gut die Vibes rübergebracht. Und ich glaube, einfach Surfen sehr gut vertreten. Vor allem in einem Land wie Deutschland, wo Surfen noch nicht so ganz angekommen ist. Also mittlerweile surfen 1 Million Deutschen. Das ist schon recht viel für ein Land, was landlocked ist.
Absolut.
Aber ich glaube, wir haben diese Bilder von den Spielen und diesen Stoke, den Surfer in sich haben, sehr gut an die Leute rangetragen. Und da, wir hatten einfach Spaß. Es war nicht aufgesetzt. Wir waren einfach so den ganzen Tag unterwegs. Wir haben auch manche ungerechtfertigte Schlagzeilen bekommen in manchen Magazinen, die halt so meinten, hey, hier, die Deutschen, die feiern nur, die saufen nur auf dem Schiff. Wir waren die ganze Zeit stocknüchtern.
Aber so. Geil, dass ihr mal solche Schlagzeilen über Deutsche produziert habt. Eigentlich Richtig. Hätte die Welt ja erwartet, dass ihr da sitzt und mit eurer Excel-Liste schon mal durchrechnet, welche, wie ihr euch jetzt für den Heat vorbereitet.
Ja, genau. Also wir haben das Stereotyp einfach sehr gebrochen.
Ja.
Diese Erwartungen an, wie Deutsche sich verhalten, wie Deutsche so sind, das haben wir sehr gebrochen. Aber ja, es gab halt dann so Schlagzeilen, ja, hier, die Deutschen, die saufen nur auf dem Schiff. Und wir waren halt die ganze Zeit stocknüchtern, aber hatten halt den Spaß unseres Lebens.
Schön, ja.
Es war eine sehr lustige Zeit.
Sehr cool. Ja, jetzt, wo wir diese positiven Eindrücke haben, muss ich leider nochmal die Kehrseite der Münze zeigen. Und die schauen wir uns an in der Kategorie Am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Die Surfwelt hat sich gefreut, dass Surfen olympisch wird. Die Surfwelt hat sich, glaube ich, noch viel mehr gefreut, dass das Ganze in Tiaupo, also in Tahiti, in dieser besonderen Welle stattfindet. Und auf einmal gab es dann die Schlagzeilen, dass Olympia nicht mit dem Judging Tower, der dort seit Jahrzehnten benutzt wird, einfach so einen Holz-Bambus-Gerüst, auf dem die Judges dann saßen und die Welle gut angucken konnten. Also es funktioniert auf der CT wirklich seit Ewigkeiten so. Das ging für Olympia nicht mehr. Da brauchte man Air-Conditioning und spezielle Toiletten und was weiß ich was alles. Und da sollte ein Alu Tower hingebaut. Fundamente wurden ins Riff gegossen, Löcher reingebohrt. Es gab Videos von den Surfern, also die Surf-Community hat sich natürlich versucht zu wehren. Es gab dann Videos, wie die gefilmt haben bei den Bauarbeiten, wie die Schiffe da das komplette Korallenriff abgesenst haben. Riesending, es scheint völlig unnötig zu sein, vor allem wenn man bedenkt, dass es das Riff ist, was diese Welle produziert. Ich weiß nicht, wie hast du das mitbekommen?
Also ich werde mich weder hier noch habe ich mich der Presse gegenüber geäußert. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich ziemlich traurig fand, auch wie sehr das die Runde gemacht hat in den Medien. Also klar ist das ein Problem gewesen, gar keine Frage. Das war unnötig, so viel kann ich sagen. Ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt war, diesen Tower weder zu bauen noch zu erneuern, weil der alte einfach wirklich gut genug war. Was ich nur sehr traurig fand, ist, dass es in den Medien weltweit erst mal 2 Monate nur um diesen Tower ging und gar nicht um die Athleten. Es ging nur um diesen, der Medienfaktor war nur dieser Tower. Drama, 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 Drama. Und erst nach 2 Monaten haben die Medien erst so ein bisschen umgeschalten auf, wer surft denn da überhaupt mit? Was gibt's denn da überhaupt zu gucken? Was passiert denn da? Also es war einfach dieses fast schon negative Propaganda durchgehend für dieses, ja. für dieses Event. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht zu sehen, weil ich meine, klar, das hätte man vermeiden können, es hätte so nicht sein müssen. Aber im Endeffekt, das Event war am Ende des Tages wirklich unglaublich. Es hat die ganze Welt entertained. Es war sehr abwechslungsreich. Es hat der Welt gezeigt, was Surfen ist und wie cool diese Sportart ist. Aber die Medien haben es einfach sehr negativisiert in den ersten Monaten vor den Spielen. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Okay.
Also, dass auch wir teilweise nur Interviews
zu diesem Thema geben.
Zu diesem Thema gemacht haben. Ja. Oder wo wir schon gewettet haben, okay, Camilla, wir haben jetzt Interview mit dem und dem Sender. Was meinst du, an wie vieler Stelle kommt die Frage? Und zwar meistens eine der ersten Fragen.
Okay.
Keiner hat so gesagt, so, hey, wie geht's euch? Wie läuft eure Vorbereitung? wie war eure Quali, sondern erstmal so, was ist mit dem Tower eigentlich los?
Und guck das mal, ich habe es immerhin geschafft, eine Stunde mit der Frage zu warten.
Ja, passt.
Dann lass uns da nicht weiter drüber reden, sondern über ein weiteres Thema, was vielleicht die Kehrseite der Medaille ist. Du hast jetzt über die Medien gesprochen, die sich sehr viel mit diesem Tower auseinandergesetzt haben. Aber tatsächlich haben sich die Medien ab deiner Olympia-Qualifikation spätestens auch sehr mit dir auseinandergesetzt. Und in einem anderen Podcast hast du auch schon erzählt, dass das am Anfang cool war und irgendwann aber zum Problem wurde.
Ja, ich bin ein bisschen zu schnell von Sardine zum Thunfisch gewandelt. Ich bin immer noch kein Hai. Ich würde sagen, ich bin jetzt so ein mittelkleiner Thunfisch. Und naja, die Sardine hat nie wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen in den Medien. Ich war absolut unbekannt. Ich hatte zwar klar meine kleinen Auftritte in kleineren Magazinen, vielleicht mal jetzt auf deutschem Niveau in einem Tagesblatt in halt in einer kleineren Region, aber ich hatte jetzt nie wirklich was mit den großen Sendern zu tun. Und ich wurde wirklich von 0 auf 100 hochkatapultiert in diesen Medienrummel. Und ich habe die Wochen nach der Quali, ich glaube 6 Wochen am Stück, nur Interviews gemacht. Das waren dann irgendwann über 100 Interviews.
In den 6 Wochen?
Ja, also man kann sich's ausrechnen, 2 bis 3 am Tag. Das hat mich ziemlich fertig gemacht. Weil am Anfang trägst du noch die Emotion in dir. Du bist jetzt kann ich dem Thema gegenüber wieder offener und emotionaler sprechen. Aber am Anfang war es so, ich war sehr emotional. Nach 10 Interviews bist du es nicht mehr und irgendwann bist du es gar nicht mehr. Du hast deine Struktur, du weißt, welche Fragen auf dich zukommen. Du ratterst die Antworten runter, komplett unemotional und es verliert auch an Wert. Es verliert einfach emotional persönlich an Wert. Jetzt ist es wieder besser geworden. Ich kann besser wieder darüber reden. Ich kann auch emotionaler wieder werden dem Thema gegenüber. Aber es hat mich so fertig gemacht, dass ich nach 6 Wochen gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich habe Abstand davon genommen. Ich habe auch wirklich größere Magazine und Sender zurückgewiesen, weil ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Weil ich war fertig. Wirklich. Ich war in der Vorbereitung. Ich war sehr viel am Reisen. Ich war andauernd gejetlaggt. Ich konnte einfach irgendwann nicht mehr. Und dann ein paar Wochen vor den Spielen habe ich wieder angefangen damit. Und dann waren die Fragen auch wieder andere. Aber es war schwierig, weil ich glaube, ich habe mich sehr gut präsentiert in diesen ganzen Medien.
Fand ich auch, kann ich dir ein Kompliment machen?
Danke. Aber auf einmal ist die Aufmerksamkeit und die Flughöhe halt eine ganz, ganz andere. Man hinterfragt sich so, okay, mache ich das hier richtig? Ist das gut genug? Oder auf einmal sieht man halt so, okay, man macht ein Interview bei Welt am Sonntag und man weiß, das lesen 5 Millionen Menschen, was man da jetzt die nächste halbe Stunde erzählt. Und das ist schon auch ziemlicher Leistungsdruck in dem Aspekt. Was mich wiederum fasziniert hat, ist, dass, und das war sehr gut, da bin ich sehr dankbar für. Das war der Teil an der Pressearbeit, der mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat, war während der Spiele. Die Leute haben realisiert, dass Surfen mit die höchsten Zuschauerzahlen hatte in Deutschland, in den Kanälen. Also wer hat alles übertragen? ZDF, ARD und Eurosport, glaube ich. Und das haben wir zu spüren bekommen, weil auf einmal hatten wir nicht mehr Interviews irgendwie spät abends oder früh morgens, wo keiner guckt, sondern in den Main Times of the Day. Wir sind dann nach Paris geflogen, wir wurden eingeflogen, weil wir Pressearbeit machen sollten und auf einmal, das war der Hammer, saßen wir im Studio von ARD, Eiffel Tower im Hintergrund, mit einer Reporterin, die man nur aus dem Fernsehen kennt, weil man jeden Tag die Nachrichten guckt zum Beispiel und das war wirklich der Hammer. Also da dann auch seine Geschichte erzählen zu dürfen, haben wir dann auch halt mal 5 bis 10 Minuten Redezeit bekommen und das fand ich schon echt cool, dass wir diese Plattform endlich bekommen hatten. Surfen hatte noch nie diese Plattform. Es war das erste Mal, dass Surfen im Live-Fernsehen in Deutschland übertragen wurde. Und dann auch noch während der Spiele, dass wir eingeflogen wurden. Da wurde halt sehr auf uns eingegangen und auf die Sportart. Und das fand ich wirklich sehr cool. Und die Resonanz war halt auch einfach toll. Die Leute wollten das sehen. Die Leute waren interessiert. Ah, okay, das sind unsere beiden Olympiathleten aus Tahiti, die dort so eine gute Zeit haben. Lass uns doch mal anhören, was die zu sagen haben.
Vor allem wart ihr auch authentisch. Also ich muss wirklich sagen, dafür, man kann ja jetzt nochmal sagen, du bist 21 Jahre alt. Und für das Alter, also unabhängig von dem Alter, ich finde, du machst eine tolle Öffentlichkeitsarbeit. Du hast bei Interviews was zu sagen, du hast eine tolle Geschichte zu erzählen. Du machst es auch stringent und man hört gerne zu. Und das in dem jungen Alter finde ich schon außergewöhnlich. Und ich glaube, das kam alles zusammen. Ne? Olympia war, das Surfen war gehypt, Also gerade auch, glaube ich, durch dieses Foto von Medina, was nochmal außerhalb der Bubble nochmal krasser gewesen ist. Und dann wart ihr natürlich auch gefundenes Fressen, nämlich Leute, die man auch wirklich vor die Kamera stellen kann, die auch diesen Surfer-Vibe in sich tragen und weitergeben. Also das war schon richtig, richtig cool.
Ja.
Und wir verlassen jetzt aber mal langsam wieder Olympia. Und solange wir noch im Bereich Abgrund der Meere sind, du kommst von den Kanaren und von den Kanaren erreicht eine in letzter Zeit viel die Nachricht, dass dort der Tourismus einfach viel zu viel wird und gerade die Bevölkerung auch sagt, uns reicht's. Wie ist die Stimmung? Wie geht dir das als Kanario?
Ich glaube, dass die Message der Bevölkerung auf den Kanaren in den europäischen Medien nicht richtig wiedergespiegelt wird. Beziehungsweise, dass viele Leute auf den Kanaren gar nicht wissen, was sie eigentlich äußern wollen. Es ist nicht der Tourismus, der uns fertig macht, weil wir leben dank dem Tourismus. Es ist die Art, wie der Tourismus betrieben wird. Die Regierung hat über die letzten Jahre einen Tourismus oder über die letzten Jahrzehnte einen Tourismus, ein System aufgebaut, was nicht haltbar ist. Es ist zu massiv, zu konzentriert und es gibt einfach Megaprojekte und Planungen, die einfach völlig irrsinnig sind. Also du kannst nicht ein Millionenprojekt planen direkt neben einem Naturpark, wo du eine Menge Spezies hast, die halt vom Aussterben bedroht sind und dann erwarten, dass die Bevölkerung schreit, yay, machen wir. So funktioniert es nicht. Das Problem ist aber, glaube ich, dass in den europäischen Medien oder jetzt in deutschen Medien, die Deutschen machen ja auch sehr gerne Urlaub auf den Inseln, Balearen, Kanaren, dass viele Kanarios die falsche Message bringen. Sie sagen, hey, wir haben keinen Bock mehr auf den Tourismus. Dabei sollten sie eigentlich sagen, hey, wir haben keinen Bock mehr auf die Politiker, die dieses System so gebaut haben, dass es ein Tourismus ist, den man sich gar nicht leisten kann. Und das verärgert mich ziemlich, weil dann stehen Leute da mit Plakaten, wo drauf steht Ausländer raus oder alle meine Nachbarn sind scheiß Touristen oder so. Das ist meiner Ansicht nach falsch. So, man sollte, glaube ich, an erster Stelle ein bisschen das Niveau heben im Tourismus und vor allem auch einfach das Konzept. Nicht so massiv, weil die ganzen Firmen, die dort die großen Komplexe aufbauen, die großen Hotelketten, das sind europäische Firmen. Das sind keine Firmen, die von den Kanaren sind. Will heißen, die Leute, die auf den Kanaren sich ihr Business aufbauen, lange Geld ansparen, sich dann ein Haus bauen und das vermieten, die sehen von dem massiven Tourismus gar nichts. Die sehen das Geld nicht. Und es ist einfach diese All-Inclusive-Hotels, diese Ketten, die diesen breiten Tourismus abfangen. Und das Geld geht gar nicht in die Bevölkerung zurück.
Das heißt, wenn man jetzt sich das anhört und sich denkt, ich bin gerne auf den Kanaren, was kann ich denn eigentlich machen, um dort das zu unterstützen, was den Kanarios auch hilft, wäre es nicht in eine große Hotelburg zu gehen, sondern zu gucken, finde ich irgendwie eine kleine Wohnung mit einem Local Host und damit kann ich trotzdem dahin fahren und einen coolen Urlaub machen, ein gutes Gewissen haben.
Genau, zumal das meines Erachtens, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, halt auch einfach die viel schöneren Locations sind.
Bin ich bei dir.
Also es ist ja immer im Süden jeder Insel konzentriert, also die drei kleineren Inseln nicht, aber Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa spielt sich ja die große Szene im Süden ab, wo sehr große Hotelketten in den 90ern ihre Hotels hingepflastert haben und es läuft seitdem und wird so mehr oder weniger als normal empfunden, dass man halt in einem großen Hotel, in der Anlage, all-inclusive, seinen Urlaub macht. Aber es geht darüber hinaus, finde ich noch. Klar kann man sagen, hey, ich buche lieber bei einem Local Host ein kleines Apartment oder ein süßes Haus irgendwo, wo ich dann halt vielleicht 15 Minuten Auto fahren muss und nicht direkt mitten im Geschehen bin. Das andere Ding ist aber auch, dass man vielleicht ein bisschen die lokale Gastronomie oder die Nightlife ein bisschen ankurbeln kann, indem man halt auch mal rausgeht. Es gibt sehr viele Touristen, die haben, wie ich schon gesagt habe, All-Inclusive gebucht, dann sitzen die in ihrem Hotel und verlassen den Ort gar nicht wirklich. Und dann ist es halt so ein Hamsterrad. Das Geld kommt nie auf die Kanaren.
Verstehe.
Es gibt nur zwei Wege, das zu ändern, meiner Ansicht nach. Erstmal, wie der Urlauber konsumieren will. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist halt ganz klar das Konzept der Regierung.
Ja. Lass uns nochmal auf die Surf-Ebene zurückgehen. Auch da ist es ja so, dass wenn es zu massiv wird, zu viele Leute kommen, wird es irgendwann schwierig. Man erlebt das auf Fuerteventura, auf den Kanaren insgesamt auch viel, dass Spots an guten Tagen super voll sind. Du wirst da ein Lied von singen können. Und ein Thema, was damit einhergeht, ist Localism.
Ja.
Dass alle Surfer kennen, viele fürchten. Man kommt an einen Spot und die Locals, die Leute, die dort leben, sind nicht unbedingt freundlich gesinnt, sondern beanspruchen vielleicht auch einen Spot für sich, sagen, wir leben hier und nur wir surfen hier. Es gibt auch abgeschwächte Formen, wo man sagt, ey, da muss man sehr respektvoll sein und die Locals nehmen sich ihre Wellen und wenn mal einen übrig bleibt, dann kannst du die vielleicht nehmen. Gibt auch Spots, wo die Locals eigentlich nur die aussortieren, die sich daneben benehmen. Du bist ein Local auf den Kanaren. Wie stehst du dem Thema gegenüber?
Ganz kurzer Exkurs, ich bin kein Local auf den Kanaren, ich bin ein Local im Norden meiner Insel. Also der Lokalismus ja. ist auch sehr regional.
Okay,
also
okay, okay.
Schon, wenn ich in den Süden fahre, bin ich kein Local
Wirklich?
Mehr. Ich werde respektiert, ich werde angenommen,
okay.
aber ich habe nicht das Recht.
Also in den Süden von
Fuerteventura, ja,
also 20 Kilometer von zu Hause entfernt.
Oh, 120.
120, stimmt, das ist größer als ich dachte.
Ja, ja.
Krass, ja.
Also meine Wahrnehmung von, ich kann jetzt natürlich nur von Fuerteventura reden oder okay, die Kanaren allgemein, der Lokalismus ist sehr hart.
Ja.
Es ist zusammen mit manchen Stellen in Portugal meiner Ansicht nach der härteste Lokalismus, den wir haben in Europa. Es ist eigentlich gar keine Frage, es ist sehr hart, aber weil halt auch die Leute ihre Wellen beschützen wollen. Ne? Auf jeden einheimischen Kanario kommen jährlich, glaube ich, 7 Touristen und wahrscheinlich surfen 2 davon.
Ja.
Also will man ja an sich auch seine, ich will nicht seine Wellen pflegen sagen oder beschützen sagen, sondern eher so nach dem Rechten sehen, dass es halt geordnet ist. Weil Surfen ist gefährlich. Wenn viele Leute auf einem Fleck sind, kann man halt auch mal ganz schnell sich eine Verletzung holen, weil jemand anders oder man selber sein Brett nicht unter Kontrolle hat. Und das gilt es halt zu vermeiden. Das ist meiner Ansicht nach das Ideal, weshalb es Lokalismus an erster Stelle geben sollte, einfach um Verletzungen und ungünstige Situationen zu vermeiden. Auf Fuerteventura ist es so, dass ich persönlich jetzt niemals jemanden ohne Grund aus dem Wasser schicken würde. Bei mir ist es so, wenn ich jemanden sehe im Line-Up und ich sehe, das Verhalten ist nicht ganz richtig, dann gehe ich gerne hin und sage, hey, es gibt ja verschiedene Situationen. Hey, ich glaube, die Welle ist heute nicht ganz dein Niveau. Du kannst dir wehtun. Ich kann dir empfehlen, 200 Meter in die Richtung zu paddeln. Da ist eine leichtere Welle. Da wirst du auch glücklicher werden. So die Leute eher zu beraten, als ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Weil ich glaube nicht, dass ich in der Position bin, sowas zu tun.
Mhm.
Andere Locals sind da aber ganz anders. Die haben halt, kennen die Geschichte seit 10 Jahren, haben keinen Bock mehr, sich erklären zu müssen oder sich zu rechtfertigen. Und dann gibt's dann halt mal schneller eine Faust, als man es jetzt erwartet hat als Tourist oder als Ausländer. Und ich glaube auch, dass das nicht wirklich richtig ist. Also ich glaube, die Kommunikation sollte das Erste sein. Aber auch hier muss ich einfach an alle Leute appellieren, an alle Surfer, egal wohin sie gehen, dass sie sich, bevor sie reingehen, fragen sollten, hey, ist das mein Niveau? Bin ich gut genug, um diese Welle zu surfen? Kann ich andere Leute in Gefahr bringen durch mein Level und fühle ich mich da überhaupt wohl? Und ich glaube, wenn man das selbstkritisch und einmal kurz in sich hört, bevor man surfen geht, analysiert, ist man schon mal einen guten Schritt weiter, dass man sich nicht in Situationen begibt, in die man gar nicht kommen will.
Mhm. Wann war das letzte Mal, dass du an einem Ort zu Gast warst und dich nicht willkommen geheißen gefühlt hast, vielleicht sogar das Line-Up wieder verlassen hast oder musstest?
Tatsächlich war mir das sehr lange nicht passiert, aber vor 3 Wochen in dem Dorf in Frankreich, wo ich wohne, seit drei Jahren und seit ich Kind bin eigentlich hinkomme, wollte mich jemand aus dem Wasser schicken. Ich war erst mal ein bisschen verwundert, weil es war, okay gut, man muss dazu sagen, es war ein Tag, wo nur sehr wenig Wellen waren, es gab nur ganz wenige Peaks, die brachen. Wir waren aber zu dritt auf dem Wasser.
Also super wenig.
Wir waren 3 Leute auf dem Wasser. Und dieser Local ist zu mir hingepaddelt. Und also ich kann Französisch mittlerweile, noch nicht perfekt, aber ich kann mich problemlos verständigen. Und der meinte zu mir Französisch, hey, verpiss dich. Und ich so, hey, wieso denn eigentlich? Wir sind 3 Leute auf dem Wasser. Es gibt keinen Grund. Wir können es meinetwegen gerne so machen. Du bleibst am Peak sitzen. Ich setze mich an die Seite. Ich werde dir nicht deine Wellen wegnehmen. Also ich war dann auch einfach ein bisschen hartnäckig. Aber ich glaube, ich kann Locals sehr gut lesen. Wenn es jetzt jemand gewesen wäre, der direkt sehr aggressiv geworden wäre, wäre ich aus dem Wasser gegangen, weil wahrscheinlich hätte er mich verprügelt. Aber ich bin sehr ruhig und gelassen geblieben, habe gesagt, hey, ich paddel einfach jetzt 50 Meter weiter nach rechts, ich setze mich dahin, ich nehme meine Wellen, du nimmst deine. Diese Person ist dann jedes Mal, nachdem er eine Welle hat, er mir vorbeigepaddelt und hat gesagt, hey, hier, verpiss dich. Und ich war so, hey, Ich sitze noch nicht mal am gleichen Peak wie du. Ich surfe nicht mal die gleiche Welle gerade. Tatsächlich haben dieser Mensch und ich eine Person gemeinsam, nämlich meinen Filmer, meinen Kameramann in Frankreich. Und er hat ihm das erzählt und ich habe ihm das erzählt. Also die Situation, unserem Freund, den wir gemeinsam haben. Mein Kameramann kam wohl eine Woche später zu mir und meinte zu mir, dass er sich, also sein Kollege, bei mir entschuldigen wollte. Also er hat es mir nicht persönlich gesagt, weil er mich nicht gesehen hat, aber er hat wohl meinem Kameramann gesagt, er soll mir ausrichten, dass ich entschuldigen will, dass es ein bisschen zu viel war seinerseits und dass er das eingesehen hat. Aber ich glaube halt einfach, sowas passiert selten, dass jemand Einsicht hat. Aber ich glaube auch, dass ich in der Situation sehr ruhig geblieben bin. Ich sage jetzt nicht, hört nicht auf die Locals. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass es auch Situationen gibt, wo man einen Kompromiss finden kann.
Mhm.
Und trotzdem jeder seine Session hat, ohne dass man sich in die Haare kriegt.
Ja. Lass uns mal schnell in die Kategorie Logbuch springen. In der geht es mir darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen, was in deinem Logbuch so drinstehen würde.
Logbucheintrag.
Wie ist das nach Olympia? Vor 4 Jahren war Leon Glatzer schon mal als deutscher Surfer mit dabei und er hat berichtet, dass er nach Olympia in ein Riesenloch gefallen ist.
Mhm.
Kannst du das nachvollziehen?
Ja.
Geht's dir auch so?
Ich muss sagen, dass ich in der Olympia-Vorbereitung auch schon teilweise sehr gelitten habe, weil ich sehr viel geopfert habe und halt dieser Presseschock mich sehr überrannt hat. Es war aber ein anderes Gefühl als nach den Spielen. Über die Presse haben wir eben gesprochen. An dem Tag, wo die Spiele vorbei waren, am 12. August, war Presse vorbei, mein Trip, meine olympische Spielerfahrung war vorbei, alles war vorbei. So, es geht die ganze Zeit hoch, 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 hoch und immer höher und du denkst, das Excitement kann gar nicht größer werden, uns wird noch größer. Und am 12. August stehst du da und denkst dir so, fuck. Du guckst von oben runter und bist so, oh oh, es gibt nichts, was mich jetzt noch so reizen kann wie die letzten Monate oder insbesondere jetzt die Spiele. Und das habe ich wahrgenommen, also schon so dieses Gefühl, jeden Tag aufzuwachen und zu sagen so, hey, ich weiß, dass mich heute nichts so sehr reizen, ich kann keinen Reiz empfinden, der ähnlich sein wird, wie das, was ich erlebt habe. Und das war für mich schon ein bisschen schwierig zu akzeptieren. Ich war seit den Spielen nicht im Training. Ich war gestern bei einem Olympia-Event, bei den Felix Award in Dortmund, wo auch alle Athleten von der NRW, deutsche Athleten, dabei waren. Und mir ist aufgefallen, dass sehr viele von denen immer noch nicht ins Training gegangen sind und dass sehr viele, ich tausche mich ja mit denen aus, dass sehr viele das ähnliche Gefühl haben, dass einfach ihnen nichts diesen Reiz gibt oder dieses krasse High, wie es die Spiele gemacht haben oder die Vorbereitung auf die Spiele. Und das ist schon was, wo wir alle mit zu kämpfen haben, weil es ist einfach nur alle 4 Jahre, es ist unglaublich. Viele arbeiten nicht 4 Jahre, sondern vielleicht auch mal 10 Jahre darauf hin und haben es dann erreicht. Trotzdem muss man aber so sich nach und nach wieder erden lassen und sagen, hey, es gibt mehr Sachen im Leben. Und ich glaube, das ist das, was ich die letzten Monate erkannt habe, dass es nicht nur Surfen ist. Ich bin wieder sehr viel mehr auf meine Freunde, auf meine Familie eingegangen, also auf die Sachen, die ich geopfert habe. Ich habe mein Studium wieder aufgenommen.
Was studierst du?
Sportwissenschaften und Training.
Ah, okay.
Und das sind so einfach andere Standbeine im Leben, die man wieder aufnimmt nach so einer langen Zeit, wo man alles beiseite gelegt hat. Was mir, das ist eine kleine Anekdote, die hat mir sehr geholfen. Was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe mich in meinem Dorf in Südfrankreich, wo ich wohne, zu einem Triathlon angemeldet, das in meinem Dorf stattfindet. Und ich habe eigentlich fast ohne jegliche Vorbereitung diesen Triathlon gemacht und auch beendet, sogar mit einer ziemlich guten Platzierung. Und es war für mich sehr meditativ. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ich an anderen Sachen, trotzdem war es noch ein kompetitives Umfeld, aber dass ich an anderen Sachen im Leben voll Spaß haben kann. Und das war was komplett Neues. Ich hatte das noch nie gemacht. Ich hatte super viel Spaß daran. Das hat mir einfach gezeigt, dass es nicht nur Surfen sein muss, was mir so ein krasses Hoch verleihen kann. Jetzt letzte Woche war ich zu Hause auf den Kanaren bei meiner Familie und meinen engsten Freunden. Und auch das war wieder ein krasses Hoch.
Mhm.
Und ich glaube, man muss so ein bisschen akzeptieren, dass diese Erfahrung jetzt geschehen ist. Ich bin noch dabei, die Spiele zu verarbeiten. Es wird auch noch eine Weile dauern. Aber einfach zu sehen, dass es mehr gibt im Leben als nur den Sport oder nur halt sportliche Erfolge, weil die Erfolge sind nicht das, was mich erfüllen am Ende des Tages.
Wer bist du, wenn du dich vorstellst und nichts zum Surfen sagen darfst?
Ich glaube, ich bin eine sehr lebensfrohe, extrovertierte Person, die gerne neue Sachen ausprobiert. sehr gerne Zeit mit meinen Geliebten verbringe, also mit guten Freunden, enge Familie. Ich reise sehr gerne, ich lerne sehr gerne, neue Sachen und ich esse sehr gerne.
Was ist es, was du gerade lernst?
Jetzt gerade lerne ich, also jetzt aufs Leben gesehen, nicht in meinem Studium.
Irgendwas? Du sagst,
ja,
du lernst
ja,
gerne.
Jetzt gerade lerne ich so ein bisschen dieses mit Erwartungen umgehen. Nicht an andere Menschen, sondern an mich selber. Und einfach so ein bisschen aufzustehen und in den Tag reinzuleben, weil ich bin nicht im Training, sonst ist mein Alltag sehr, sehr strukturiert. Klar gibt es immer die paar Sachen jeden Tag, die ich mir vornehme, aber einfach reinzuleben und zu sagen so, hey, ich bin heute aufgestanden, eigentlich wollte ich surfen gehen, die Wellen sind jetzt scheiße, normalerweise würde ich jetzt trotzdem surfen gehen, okay gut, dann lerne ich jetzt halt 1,5 Stunden und dann gehe ich eine Runde spazieren, esse zum Mittag und dann gehe ich danach nochmal gucken. Also einfach so ein bisschen diese Freiheit in den Tag reinzuleben und nicht immer jeden Tag aufzustehen, diese Erwartung an mich zu haben, so hey, ich muss heute das arbeiten und danach fühle ich mich erfüllt. Nein, sondern einfach so ein bisschen zu tun, wonach mir gerade ist. Mich einfach damit nicht zufrieden geben, aber einfach, ja doch, doch, schon. Einfach am Ende des Tages zu sagen, hey, das war ein schöner Tag, ich bin dankbar dafür und ich kann mich damit zufrieden schätzen.
Finde ich toll. Das heißt, du lernst Dinge, die dich im Leben weiterbringen. Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, klingt für mich so, ne?
Definitiv.
Das finde ich so wertvoll. Das freut mich voll, dass du da mit so jungen Jahren schon dran bist.
Ja.
Cool. Wir springen mal in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze für dich.
Ich lieb's.
Sehr schön.
Ebbe oder Flut?
Ozean oder Wavepool?
Ozean. Oh mein Gott. Eine schlechte Frage.
Kommt drauf an. Deutschland hat jetzt ja endlich einen Wavepool. Ich habe ihn jetzt auch mal ausprobiert. Ich weiß, du warst schon viel dran.
Ja.
Und ich war positiv überrascht.
Es ist eine... Fürs Training und für die Verbesserung seiner Technik ist es eine Revolution.
Ja.
Es ist eine absolute Revolution. Aber ein Pool, eine vom Mensch gebaute Infrastruktur, wird mir nie das Gleiche geben wie der Ozean.
Bin ich voll bei dir. Guter oder schlechter Verlierer?
Ich glaube, ich bin ein guter Verlierer. Und wenn ich verliere, lerne ich. Und ich verliere die meiste Zeit, also lerne ich.
Leeres Line-Up mit guten Wellen oder Weltklasse-Wellen mit großer Crowd?
Leeres Line-Up, gar keine Frage.
Der schlimmste Wipeout meines Lebens war?
Oh, 2020 habe ich bei einem sehr großen Swell auf den Kanaren, Epsilon hieß der, bei sehr großem Surf das Brett an Kopf bekommen.
Ohne Helm,
danach habe ich angefangen, den Helm zu tragen. Ich kann da auch nochmal ganz kurz an alle appellieren, die im Surfen besonders anfangen oder sich mal in gefährlichere Wellen begeben, sich einfach einen Helm zuzulegen, weil das ergibt Sinn. Das ist genauso wie im Skisport. In den 80ern, 90ern hat keiner einen Helm getragen, mittlerweile tut es jeder. Und im Surfen, es macht mich einfach glücklich und froh zu sehen, dass mittlerweile echt viele Leute einen Helm tragen. Und ich fand es auch toll zu sehen, dass bei den Spielen in den Vorbereitungssessionen sehr viele von den Pros einen Helm an hatten.
Cool.
Zurück zu dem Wipeout. Ich war alleine auf dem Wasser. Es war sehr groß, 6-7 Meter Wellen. Hab's Brett an den Kopf bekommen. Ich bin zum Glück nicht ohnmächtig geworden durch halt diesen krassen Adrenalinkick. In kleineren Wellen wäre ich ohnmächtig geworden, weil dieses Adrenalin nicht so in mir gewesen wäre. Ich bin dann aus dem Wasser gegangen, am nächsten Tag ins Krankenhaus. Gehirnerschütterung dritten Grades. Also schon ein ordentliches Hirntrauma. Und einfach ein Gefühl in mir, dass ich halt wirklich gerade fast gestorben wäre. Also wenn ich ohnmächtig geworden wäre in der Situation, wäre ich verreckt.
Ja.
Ja.
Ich hatte mal eine ähnliche Situation. Einziger Unterschied, ich war allein im Wasser. Die Wellen waren aber nicht 6 oder 7 Meter hoch, sondern so 60, 70 Zentimeter in der Ostsee. Wir waren im Winter surfen. Ich war mit dem Longboard dann da. Also da versucht man einfach jedes bisschen Wellenbewegung zu surfen, was geht. Und ich bin am Ende aus dem Wasser raus. Mir war schon saukalt. Mein Buddy war schon über die Düne. Ich war alleine, habe die letzte Welle genommen. War so ein bisschen unkontrolliert, auch weil es schon als ein bisschen kälter war, noch eine Welle gesurft, als flacher wurde, abgesprungen, abgetaucht. Und man hatte auch immer ziemlich starken Sturm. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass der Sturm mein Brett nimmt, irgendwie in die Luft pustet, keine Ahnung. Ich bin quasi ins Wasser gesprungen, aufgetaucht, habe mir nicht irgendwie die Hände um den Kopf gehalten, habe damals auch kein Helm getragen. Und ich habe mein Longboard volle Kanne in die Nase bekommen, Nase gebrochen. Und ich glaube auch, das war richtig eng, hätte ich das irgendwann in die Schläfe bekommen oder sowas. Deswegen ähnliche Situation.
Du liegst dann da halt im Wasser.
Allein, ne? Du liegst allein im Wasser.
Ja, ja.
Und dann ist es egal, ob es eine Pfütze ist oder ein Ozean. Ja. Das war's dann. Und seitdem bin ich dafür auch sehr sensibilisiert und habe schon seit Jahren einen Helm und finde es mega, dass du das ansprichst.
Ja, also ich mache sehr gerne Werbung für, also nicht für irgendeine Firma, sondern einfach für das Helmtragen allgemein, weil Gehirnverletzungen sind das Letzte, was du haben willst. Ich hatte dieses Jahr auch wieder eine im Pool. Ich hatte jetzt schon zwei im Pool. Camilla hatte dieses Jahr auch schon eine Gehirnverletzung im Pool. Also wirklich im Pool, wo es halt auch sehr flach ist und der Untergrund halt nicht Sand ist.
Ach, und du bist mit dem Kopf auf den Boden geknallt.
Nee, tatsächlich war es bei mir beide Male das Brett. Bei Camilla war es der Boden.
Hattest du da dann keinen Helm an, weil du dachtest, es ist nur der Pool?
Ja, genau.
Ja.
Also es ist schon mit Vorsicht zu genießen.
Alles klar. Dein größter Erfolg ist das...
Ich glaube, dass ich das verfolge, was mich glücklich macht. Und dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass ich sehr viele gute Menschen an meiner Seite habe, die mich dabei unterstützen, unabhängig davon, wie gut oder schlecht ich in diesem Sport bin. Also Familie, Freunde, der DWV, mein Team.
Bedingungslose Unterstützung.
Genau, bedingungslose Liebe und Unterstützung.
Eine Welle, die du unbedingt nochmal surfen möchtest, ist?
In Westirland. Ich sag nicht wo, aber es ist gestört. Es ist riesig.
Okay, ich könnte mir vorstellen, also können wir gleich drüber sprechen, wenn du es nicht öffentlich sagen willst.
Ja, können wir machen.
Big Wave Surfen ist für mich?
Ich weiß nicht, ob ich Big Wave Surfen sagen kann bei mir, aber ja, die größeren Wellen ist für mich Adrenalin und Überwindung.
Und wenn du das auf das Big Wave Surfen beziehst, was
andere Leute,
was andere meinen, ja.
Geistesgestört.
Und nichts, was du vorhast?
Nur wenn es eine Tube ist. Meine Prämisse ab einer bestimmten Größe ist, ich will, dass es tubed.
Also das heißt, Jaws an einem richtig fetten Tag.
Wenn es tubed, würde ich mir das wirklich überlegen. Nazaré für mich absolut reizlos. Absolut reizlos.
Reizlos?
Reizlos.
Eine 30 Meter hohe Welle
reizt mich nicht. Sowas reizt mich nicht. Sowas reizt mich nicht auf persönlichem Level. Natürlich, wenn ich da drin bin, kriege ich einen Adrenalinschock. Aber sowas ist nichts, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt wirklich Bock drauf. Absolut nicht. Wirklich nicht.
Weil der Preis viel zu hoch ist, dafür eine Welle nur runterzurutschen.
Ich will eine Welle nicht runterrutschen. Ich will in der Tube stehen, wenn ich eine große Welle surfe.
Du hast mal gesagt, du willst der beste Tube-Rider werden.
Einer der besten meiner Ära.
Einer der besten deiner Ära.
Ja.
Warum genau die Tube? Du könntest ja auch sagen, ich will einer der besten Surfer insgesamt werden. Ich will einer der besten Air-Surfer sein, also die ersten Sprünge.
Naja, es gehört viel dazu. Du musst an der richtigen Stelle im richtigen Moment sein, also auf dem Globus und dann noch in der Situation an der richtigen Stelle im richtigen Moment im Wasser. Und was mich an der Tube sehr reizt, ist, dass du alles riskierst. Bei der Tube gibt's nur entweder oder. Entweder du kommst raus oder du kommst nicht raus. Weil heißt, wenn du einmal das Commitment hast, auf der Welle in die Tube reinzuziehen, musst du davon ausgehen, dass du fällst. Oder du musst akzeptieren, dass du fällst und richtig hart genudelt werden kannst. Und das reizt mich einfach sehr. Weil ich weiß, wenn ich es nicht schaffe, dann kriege ich halt massiv auf den Deckel. Und für mich ist auch dieses Gefühl, wenn ich in eine richtig große Tube ziehe, und davon gab es bisher noch nicht so viele in meinem Leben, die Zeit bleibt stehen. Es fühlt sich ewig an. Ich bin vielleicht 3 Sekunden weg in Real Life, aber es fühlt sich an wie eine halbe Minute. Also wirklich gestört. Also, dass ich wirklich so da drin stehe mit weit aufgerissenen Augen, weit aufgerissenem Mund und wirklich so fast schon wie so paralysiert bin, so in Trance. Das ist völlig gestört.
Wow.
Ja.
Erinnerst du dich an deine allererste Tube?
Ja.
Erzähl mal.
Es war Fuerteventura im Norden. Ich war 11 Jahre alt.
11?
Ich war 11. Ich habe mich so klein gemacht, der Arsch viel zu weit nach hinten rausgestreckt, irgendwie die Hände Richtung Ausgang gerichtet. Bin durchgefahren, am anderen Ende rausgekommen, Hände nach oben gerissen und ganz wild geschrien. Mein Vater hat sie tatsächlich gefilmt, die war toll.
Ach, du hast ein Video davon?
Ja, ein Video davon, die war echt toll.
Mega, cool. Letzte Frage. In 5 Jahren werde ich?
Schlauer sein.
Schlauer sein. Wunderschön. Ey, Tim, ich bin immer wieder erstaunt, dass du 21 bist, weil ich habe das Gefühl, du hast schon Entwicklung hingelegt, die für dein Alter untypisch ist. Auch, dass du bei Erfolg nicht sagst, ey, ich war bei Olympia oder so, sondern da so qualitative Werte wählst, dass du deine Ziele so steckst. Das finde ich richtig smart. Das finde ich echt beeindruckend.
Naja, du hast ja nach meinem größten Erfolg gemacht, nicht nach meinem größten sportlichen Erfolg gefragt.
Ja, deswegen, ja, aber
ist das ja eine offene Frage.
Genau, ja. Und genau das finde ich cool, dass du das, also das ist, was mich beeindruckt hat. Und jetzt nochmal sportlich gefragt. Ich weiß, letzte Frage habe ich jetzt dich glatt angelogen, aber wenn du da so eine smarte Antwort hast, die nicht mit dem Surfen in erster Linie zu tun hat oder zu tun haben muss, wie sieht das jetzt sportlich aus? Was ist, du hast jetzt gesagt, Olympia ist vorbei, aber das war jetzt gerade erst der Anfang. Mhm. Was ist denn jetzt dein surferisches Ziel? Hast du da was? Weil, also, ne, wenn man sich die Dokumentation anschaut.
Also, wenn man einen Meilenstein erreicht, kann man sich nicht darauf ausruhen, glaube ich. Man muss sich neue Ziele setzen und die verfolgen. Ich habe mir auch schon Ziele gesetzt für das nächste Jahr. Ich möchte die Europatour mitsurfen von der WSL. Da in diesem Jahr in die ersten 20 kommen, nächstes Jahr in die ersten 10. Mein übergeordnetes Ziel davon ist aber, ein Event der Tour zu gewinnen. Das heißt, wenn ich ein Tour-Event gewinne, bin ich automatisch in dieser Rangliste. Also das wäre quasi mein Medium zu diesem Ranking, was ich haben will, als Mindestanforderung. Will heißen, ein QS würde ich, Qualifying Series Event heißt das, würde ich sehr gerne einstecken. Auf die lange Sicht natürlich möchte ich nochmal zu den Spielen fahren. Und am Ende des Tages will ich, glaube ich, der beste deutsche Surfer werden, den es gegeben hat bisher. Aber ich möchte nicht am Ende des Tages da stehen mit meinen ganzen Medaillen, Trophäen und sagen, hey, hier, ich bin der Beste, ich habe es geschafft. Sondern dass die Leute davon inspiriert sind, von mir lernen wollen, dass vor allem die Kids, der Nachwuchs, seien es Männer oder Frauen, halt sich das ansehen und sagen so, hey, davon kann ich was lernen, davon kann ich was mitnehmen oder einfach nur so eine Vorbildsfunktion sein, glaube ich. Weil ich glaube, dass Deutschland das braucht. Für mich war das immer Marlon Lipke und Leon Glatzer. Leon hat die Tür geöffnet für uns alle, dass es möglich ist.
Leon und war vor 4 Jahren bei Olympia.
Genau, also er war der Erste. Er hat das überhaupt möglich gemacht, dass wir daran glauben. Und genau, das ist so das übergeordnete Ziel.
Cool. Tim, ich drück dir die Daumen, dass du auch da sportlich für Furore sorgst und dass du dir tolle Perspektive erhältst, dass du ganz viel dazulernst, dein Umfeld, was dich bedingungslos unterstützt, erhalten bleibt, sogar noch wächst und dass du so cool, erfrischend und glücklich bleibst, wie du jetzt wirkst.
Danke und danke für deine Zeit, dass du hierher gekommen bist bis nach Frankfurt.
Super gerne, hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war Tim Elter, der im letzten Jahr wirklich eine unfassbare Zeit hatte, eine unfassbare Achterbahn auch erlebt hat. Und ich fand das sehr bewegend, wie reflektiert er jetzt auf diese Zeit schaut und dass er am Ende dieses Wahnsinnsjahres vor allem mit den Erkenntnissen aufwartet, dass es mehr gibt als nur das Surfen. Und ich fand sein kompetitives Mindset sehr spannend. Man merkt schon, wie sehr er sich selber auch antreibt. Und als er jetzt am Ende sagte, Mensch, das, was ich jetzt gerade gelernt habe, ist vielleicht auch ein bisschen weniger hohe Erwartungen und Ansprüche an mich selbst zu haben und wie dann doch noch aus ihm rausgerutscht ist, also sich damit nicht zufrieden zu geben. Und er dann aber gemerkt hat, doch, ja, eigentlich genau das. Da musste ich ein bisschen drüber schmunzeln und das zeigt, glaube ich, auch, wie schwierig es ist, so grundlegende Glaubenssätze und Einstellungen dem eigenen Handeln und Wirken gegenüber zu überdenken. Und da wünsche ich ihm ganz viel Glück, dass das gut gelingt, sodass er seine innere Balance findet, um richtig viel Spaß beim Surfen zu haben, sich da aber nicht komplett zu übernehmen und den Spaß zu verlieren. Wir haben zwischendurch schon einmal kurz reingehört in Tims YouTube-Kanal. Schaut dort unbedingt mal rein, da gibt es nicht nur die Dokumentation Underdog, wo ihr seine Reise nach Olympia auch nochmal in Bilder sehen könnt, sondern es gibt auch verschiedene Surf-Movies und neuerdings auch einen Vlog, also einen Videolog, wo ihr an Tims Leben und Surfen teilhaben könnt. Falls ihr jetzt Lust habt auf noch mehr Folgen zum Wellenreiten, dann habe ich zwei Helden der Meere Folgen, die ich euch empfehlen würde. Zum einen ist es Folge Nummer 27 mit Afridun Amu. Er ist afghanischer Surf-Champion, hat sogar auch diese Olympiade moderiert. Vielleicht habt ihr ihn da sogar gesehen. Und die Folge mit ihm heißt Grenzen überwinden, denn er musste aus Afghanistan fliehen, ist dann in Deutschland gelandet, hat seine Liebe zum Surfen entdeckt und dann auch wieder zurück nach Afghanistan gebracht. Die zweite Folge, die ich euch empfehlen kann, ist die mit Joanna Schenker. Und zwar Folge Nummer 12. Die heißt Gleichberechtigung beim Surfen. Und Joanna hat als Weltmeisterin im Bodyboarden viel zu erzählen über tolle Surfmomente, aber eben auch den Sexismus und die Ungerechtigkeit, die leider gerade im Surfsport immer wieder zu beobachten sind. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.